Wir wollen blicken auf den europäischen Topfußball, auf die Premier League mit Uli Hebel, auf die Serie A mit Christian Bernhard und auf La Liga mit Alex Troika. Und genau jetzt geht's los. Schneidet euch an.
Und nun im Programm der Rasenfunk. Der Blick auf andere Ligen.
Wenn ich nur lang genug warte mit diesem Intro, dann wird's irgendwann richtig schön retro. Also freuen wir uns schon mal in 10 Jahren drauf. Guten Morgen, liebe Herren hier in der Runde. Nachdem wir schon geklärt haben, warum ich ein Boomer bin, freue ich mich, dass wir jetzt über die wirklich wichtigen Dinge reden. Guten Morgen.
Guten Morgen,
junger Mann.
Hallo, junger Mann. Oh, ich wollte den gleichen Job machen.
Tja, zu spät, sage ich dazu nur. Aber das war ein optischer Witz, den nicht mal die Leute bei YouTube verstehen, liebe Podcast-Hörende da draußen.
Ach, what's up.
Ja, gut.
Es gibt immer eine oder einen.
Sie kennen ja nicht die Vorgeschichte. Aber gut, wollen wir über Fußball sprechen? Ich glaube, es ist besser. Da kennen wir uns auch insgesamt besser aus. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und wenn du magst, Alex, dann darfst du gleich mal beginnen. Lass uns doch mal auf La Liga blicken, beziehungsweise auf einen Pokalwettbewerb. Denn ich denke, es haben ja die allermeisten mitbekommen. Pellegrino Matarazzo, den wir ja noch sehr gut kennen, von der TSG Hoffenheim und vom VfB Stuttgart, der hat ein kleines "Ist Fußballmärchen zu viel?" geschrieben.
Ja, Märchen weiß ich jetzt nicht, aber eine wunderschöne Story. Also ich weiß nicht, was die Abschwächung von Märchen dann ist, wenn einfach eine Geschichte sehr, sehr schön ist, sehr, sehr rund ist. Und ja, La Liga-Geschichte bringe ich mit, aber technisch gesehen ist es eben der Pokal, die Copa del Rey. Und ja, Real Sociedad hat diese gewonnen im Finale gegen Atletico und da eine sehr, sehr runde, schöne Story geschrieben. Also nicht nur Matarazzo an sich, sondern wirklich auch der ganze Verein, die Art und Weise, wie das Finale ablief davor, danach. War ja eine sehr, sehr schöne Sache. Ich weiß nicht, ob man es in Deutschland jetzt so sehr mitbekommen hat, aber auch dafür sitze ich hier, damit ich ein bisschen davon erzähle.
Das müssen wir auf jeden Fall tun. Also ich habe mir das Elfmeterschießen dann live angeguckt, weil da war gerade irgendwie die Aufzeichnung der Bundesliga-Sendung fertig. Dann habe ich gesehen, oh, es läuft noch. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Underdog ein bisschen mitgefiebert, denn La Real hat ja schon länger keinen Titel mehr gewonnen. 23 Jahre, habe ich mir das richtig gemerkt?
Leider nein, vor 5 Jahren haben sie den Pokal gewonnen. Also sie hatten in der Corona-Zeit 2019/20 müsste das gewesen sein.
Ja.
War das Finale gegen den Athletic Club aus Bilbao, also das Baskenderby im Finale, konnte damals nicht stattfinden wegen Corona, wurde um ein Jahr, eineinhalb, einen Viertel verschoben, fand dann 21 statt. Aber ich glaube, ohne Fans, wenn ich mich richtig dunkel
genau,
erinnere.
Genau, weil ich habe nämlich ein Video gesehen von einem älteren Mann, also quasi in meinem Alter, auch ein Boomer, der auf sein Ticket verzichtet hat, damit seine Tochter ins Stadion gehen kann, weil er beim letzten Triumph eben, also dann beim vorletzten Triumph offenbar vor 23 Jahren mit dabei war und er gesagt hat, sie soll das jetzt auch erleben. Und dann hat man gesehen, wie sie beim Elfmeterschießen oben so an der Balustrade stand, dass sie zu ihm Signale geben konnte und er hat dann quasi von außen das Elfmeterschießen miterlebt. So kam ich nämlich drauf und dann ist das wahrscheinlich, weil es keine Fans gab beim letzten Triumph.
Wahrscheinlich, weil es keine Fans gab, genau. Ja, er hatte 3 Tickets, dieser Mann. Und ist mit seiner Frau und seiner Tochter hin und ein Ticket hat ihm den Einlass verwehrt, ging irgendwie nicht und dann hat er verzichtet für seine Frau und seine Tochter und blieb vor dem Stadion sitzen und hat es da im Radio gehört. Das ist auch eine krasse Story, ne?
Mhm. Ja, aber das ist ja stellvertretend für dieses Pokalfinale, das eben viele schöne Geschichten geschrieben hat. Was glaubst du denn, sollte man darüber wissen?
Ja, ich fange mal anders an. Ich fange mal ganz vorne an. Ich finde es erstmal cool, als der Pokal reformiert wurde, wurde ja so geändert, dass die unterklassigen Teams immer Heimrecht haben in jeder Runde. Im Halbfinale wird ja dann Hin- und Rückspiel ausgetragen, aber davor haben kleine Teams immer Heimrecht, also der Zweitligist gegen den Erstligisten, der Drittligist gegen jeden anderen etc. Das finde ich schon mal cool. Dann aus Deutschland kennt man es ja, das eine Finalstadion oder aus England natürlich auch, wurde ja auch vor, ich glaube, 5 Jahren war die Reformierung, wurde geändert, jetzt im La Cartuja in Sevilla, dieses leerstehende eigentlich Olympiastadion, und haben sie jetzt auch umgebaut, die Tartanbahn ist weg, also das ist eine coole Reform, ne, endlich einen Endspielort haben und dadurch hast du schon so ein bisschen mehr Mythos-Pokal und dann natürlich das halbe Stadion voll, 25.000 Real Sociedad-Fans, 25.000 Atletico-Fans. Letztes Jahr war ich ja beim Clásico, da war es ja genauso. Also diese Stimmung, die du dann da auch hast, ne, durch die geteilten Fanlager, es ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das kommt vielleicht in Deutschland gar nicht so an, aber es ist schon wirklich eine tolle Stimmung, auch weil so viele Fans in Sevilla vor Ort sind, die dann, ne, zum Stadion strömen, die ihre eigenen Fanpartys haben. Also an sich, der Wettbewerb wurde vom Verband sehr, sehr aufgewertet und bedeutet natürlich Mannschaften sehr, sehr viel, die nicht Real Madrid und FC Barcelona heißen, ne, die Dauersieger, wobei Real gewinnt ja gar nicht so häufig, aber die sind halt, ne, die Großkopferten, die wissen gar nicht, das so richtig zu schätzen, habe ich oft das Gefühl. Steigen ja auch später ein wegen dem Supercup und die Mittelklasse-Clubs oder kleineren Clubs, für die ist das natürlich die Jahrhundertchance auf einen Titel. Ne? Die anderen Vereine, die nicht Real und Barca heißen, gewinnen sehr, sehr häufig, sehr, sehr selten Titel, haben sehr, sehr seltene Chance auf Silberware und dadurch ist es erst recht was Besonderes. Und das ist jetzt so die Einleitung und dann war das Spiel natürlich auch nicht verkehrt, ne? 1-0 nach, ich weiß gar nicht, 19 Sekunden, ein stimmungsvolles 2-2 auf Augenhöhe, absolut berechtigt, dass es dann auch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen geht und dann gewinnt Real Sociedad mal wieder das Ding und dann hat man gesehen, was das für die Fans, für den Verein bedeutet, welche Identifikation die Basken ja eh mit ihren Verein haben, also ich nehme da Bilbao natürlich mit rein, das ist einfach nochmal was anderes, das ist so, ja, wie eine Familienbande, ne, wie das eigene Blut, sie sind ja sehr, sehr verbandelt mit ihrem Land, mit ihrer Kultur, mit ihrem Verein und da hast du gemerkt, das ist nicht nur für irgendeinen Verein einfach jetzt mal ein Titel, sondern da steckt so viel mehr drin.
Und welche Rolle hat denn Pellegrino Matarazzo dabei gespielt? Denn so ehrlich muss man ja sein, er ist ja auch noch gar nicht so lange bei La Real.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, der Vereinspräsident hat im Nachgang erzählt, die KI hat ihm abgeraten, ihn einzustellen. Da frage ich mich, welche KI, wie wird da, hat er bei ChatGPT, wer ist der beste vereinslose Trainer eingegeben oder so? Also weiß ich nicht ganz, aber es war zumindest eine sehr überraschende Wahl, also auch für uns vermeintliche La Liga-Experten, wäre ich nicht so drauf gekommen, dass die den einstellen und war ich schon ein bisschen verblüfft. Und es hat ja funktioniert. Er hat jetzt, ich meine, aus dem Kopf heraus 18 Spiele geleitet, seit er kam. Nur 3 davon verloren. Also Pflichtspiele, nur 3 davon verloren in La Liga gegen bei Atletico, beim FC Barcelona und bei Real Madrid. Ansonsten ist er ungeschlagen, wenn ich mich nicht täusche. Und das zeigt ja schon auf, also nicht nur, weil er den Titel gewonnen hat, ne, sondern das funktioniert richtig gut. Die Mannschaft hat in allen 18 Spielen unter Matarazzo immer getroffen. Und wer La Liga ein bisschen verfolgt, weiß, sie hatten riesige Probleme mit dem Toreschießen in den 1,5 Jahren zuvor. Also sehr, sehr wenig Tore geschossen, oft zu null, kam vorne nicht durch. Und jetzt ist der da, sie treffen in jedem Spiel, sie sind fast unbesiegbar und sie gewinnen am Ende sogar den Pokal gegen Atletico als leichter Underdog. Also das hat recht gut funktioniert, dieses Gespür, das die Vereinsoberen da hatten, als sie Matarazzo einstellten.
Also die dritte Niederlage war gegen Villarreal, gegen Barca hat Matarazzo nämlich sogar gewonnen. Das war doch auch so mit so sein erstes Spiel, glaube ich, was er hatte, zumindest sehr früh.
Hat er nicht in Barcelona seitdem einmal verloren? Ist ja wurscht, aber auf jeden Fall, der Rekord spricht für sich, ne?
Ja.
Deswegen nicht nur auf den Pokalsieg beschränken, sondern das funktioniert wirklich gut, seitdem er da im Dezember, Januar, wann auch immer kam. Und eine ganz schöne Story, und deswegen sage ich ja, for Stories ist dieser Pokalsieg reich. Er hat sogar auf Baskisch dann die Rede gehalten oder versucht, er hat es natürlich abgelesen, aber ne, hat versucht, sich da anzupassen und auf Baskisch ein paar Worte gesagt, als sie auf, ich glaube, am Rathaus in San Sebastian gefeiert haben. Also er nimmt das auch richtig auf. Er läuft da immer entspannt durch die Altstadt und begrüßt die Leute und so. Also der ist richtig angekommen und jetzt natürlich. Ja, ich will jetzt nicht sagen, nach dem Märchen ein Vereinsheiliger, aber er ist schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut angekommen und jetzt durch den Pokalsieg erst recht, ne?
Und sie haben auch gut gefeiert, direkt jetzt gegen Retafe, erste Heimniederlage, seitdem er wieder da ist. Das muss aber in Ordnung sein, ja.
Ohne Torschuss von Getafe. Es war ein Eigentor, ich glaube, mit dem Kopf ins eigene Tor abgefälscht nach einer Flanke. Getafe hatte keinen Torschuss, Real Sociedad hatte, keine Ahnung, 20. Aber sie waren wahrscheinlich noch ein bisschen Hangover, ja. Also es gab so Bilder am, ich glaube, zweiten Tag nach den Feierlichkeiten im Training, wo drei Spieler wirklich nicht taufrisch aussahen. Also die haben gut gefeiert. Das war auch ja eine ganz, ganz besondere Sache. Übrigens Feier, da habe ich auch noch eine kleine Side-Story. Aitor Zabaleta, das ist ein Fan, der von den Atletico-Ultras vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Dekaden umgebracht wurde oder ums Leben kam. Und die Mannschaft hat ein Trikot mit seinem Namen auf dem Pokal gestülpt und ihn hochgehalten. Stimmt. Und ich glaube, es gab ein Typho, also eine Choreo, wo auch mit seinem Namen und seinem Konterfei. Also auch da siehst du mal, ne, das ist für die was Besonderes, da, dass eine Mannschaft, ein Verein an einen verstorbenen Fan denkt und mit dem feiert quasi, ne, ihm zu Ehren, ein Trikot hochhält, auf dem Pokal stülpt. Es gab so viele Side-Stories, die so schön sind, dass man sich dachte, selbst als neutraler Fan, also ich habe es ja neutral geguckt, das Spiel, dass man sich dachte, ey, da hat die richtige Mannschaft, der richtige Verein wahrscheinlich gewonnen.
Also war ein Real Sociedad-Fan, weil du gerade Atletico gesagt hast, aber vielleicht war es ein freudscher Versprecher, weil du schon gespürt hast. Kurz würde ich ganz gerne noch auf die Situation bei Atletico eben eingehen. Die haben aus ihren letzten 8 Spielen nur eines gewonnen und das war eben das 2:0 bei Barca.
Ja.
Ja, und ne, das jetzt ging ja irgendwie mit 2:2 in die Verlängerung, deswegen kann man das ja nicht gelten lassen. Was ist denn los bei Atletico? Ich habe neulich einen internationalen Podcast gehört, wo es auch so ein bisschen Vorschau auf Champions League Halbfinale war da Thema und da war die Kurzzusammenfassung: They stink defensively. Also sie können einfach nicht verteidigen.
Ja, es ist nicht das Atletico, das man von ja den letzten Jahren kennt, wobei sie, glaube ich, seit 2 Jahren ja schon nicht so defensiv solide sind. Mhm. Also es sind nicht dieses typische Mauer-Atletico, das sich hinten reinstellt und nach 1-0 alles wegverteidigt, wie zu Godin-Zeiten etc. Es sind alles ein bisschen her. Nee, sie sind tatsächlich nicht so gut defensiv, dafür offensiv besser. Und Atletico-Spieler sind oft sehr, sehr unterhaltsam. Natürlich haben sie immer Phasen. Wenn sie eine Führung haben, stellen sie sich mal 20 Minuten hinein und verteidigen die. Aber übers ganze Spiel gesehen, das ist nicht der Defensivriegel, wie man ihn vor 5, 10, 8 Jahren kannte. Sie haben defensiv Probleme, sie spielen mehr Fußball, sie liegen oft zurück. Allein die Spiele gegen den FC Barcelona in den letzten Jahren, die gingen ja immer wild aus. Also nicht nur in diesem Jahr, war es ja sehr, sehr, also das Champions League-Rückspiel, ne? Da ging es ja auch nach, ich glaube, 30 Minuten stand schon 2-1. Im letzten Jahr gab es ein 4-4 in Barcelona und ein 4-2 in Madrid. Also Atletico, ja, hat Defensivprobleme, spielt ein bisschen anders, spielt forscher. Die Spiele sind oft unterhaltsam. Wenn du jetzt fragst, ja, woran liegt's, dass sie aktuell nicht so gut performen? Naja, in La Liga ist nach oben der Zug abgefahren und nach unten. Also sind mehr oder weniger safe in der Champions League auf Rang 3 oder 4. Spielt ja keine Rolle, welcher Platz. Und dadurch haben sie in der Liga zum Beispiel jetzt, ich glaube, 3-mal geschont. Und ja, da war die Motivation komplett weg. Deswegen glaube ich jetzt 3 Niederlagen in Folge. Dann haben sie sich natürlich auf Pokal und Champions League fokussiert. Waren ja nicht unwesentliche Spiele gegen Barca. Und so kommt das zustande. Und gegen Barca kannst du natürlich auch mal verlieren. Also sobald das Pokalrückspiel als auch das Champions League Rückspiel haben sie verloren. Und so kommen diese, ich glaube, 5 Niederlagen in 6 Spielen dann zustande.
Okay.
Ja, ich würde gerade sagen, ich glaube, ich würde es auch so ein bisschen einordnen, weil ich glaube, die sind auf einer Mission in der Champions League und in der Liga kann nichts mehr passieren. Also glaube ich, erklärt das vieles. Jetzt klar, das Pokalfinale hätten sie sicher gerne mitgenommen, ja. Aber ich glaube, so schlecht stehen sie nicht da aktuell.
Und jetzt die andere Niederlage war gegen Real Madrid, da, also auch in der Liga, aber da kannst du auch mal durchaus unglücklich auch mal verlieren. Deswegen ja, aber es sieht kurios aus, wenn man die Statistik anguckt oder die jüngsten Resultate, ne? Und aus Barca-Sicht denkst du ja auch, die verlieren 5 von 6 und genau das eine gewinnen sie im Camp Nou und kommen nur dadurch weiter. Ja, auch ein bisschen glücklich mit aufgrund der Umstände. Ja, passt ein bisschen ins Bild bei Atletico.
Mhm. Aber ist ganz interessant, wenn du willst, Uli, dann lass uns doch hier das kleine Thema, was wir hatten aus der Premier League, mit reinnehmen. Denn wenn sie jetzt gegen Arsenal spielen, muss man ja dann festhalten, auf der einen Seite des Tableaus haben wir mit PSG und Bayern 2 Teams, die gerade so aus allen Rohren feuern, beziehungsweise PSG jetzt einen kleinen Stolperer dabei gehabt. Aber ich würde schon sagen, die kommen aus einer Position der Stärke. Bei Atletico haben wir jetzt gerade gehört, wie die Situation ist, nicht ideal zumindest. Und bei Arsenal spitzt es sich ja auch zu, durch die knappe Niederlage gegen City und jetzt durch das Wiederholungsspiel von gestern Abend ist City auch vorbeigezogen.
Vorgezogen, also nicht Wiederholung, aber vorgezogen.
Das stimmt.
Wegen Pokalfinale. Also wenn wir schon, ich will nicht alles nur klugscheißen, aber nur das, was richtig haben. Aber ja, ist so. Ist keine ideale Situation. City ist jetzt auch bei 70 Punkten, waren bis gestern noch bei 67 Punkten. Und haben gewonnen. Das heißt, da ist das Momentum komplett auf Seiten Cities. Auch die Leistungen, würde ich sagen. Und bei Arsenal kann man halt jetzt seit ein paar Wochen merken, dass die verstehen, oh, wir können hier was verlieren.
Und ist das, steckt dahinter was Größeres? Weil die Tendenz ist ja schon länger jetzt nicht so gut bei Arsenal. Man kann aber dieses Spitzenspiel, was es da gegen City gab, ja, das kannst du ja ganz unterschiedlich interpretieren. Da gab es ja die große Chance noch aufs 2:2 zum Beispiel.
Das Problem ist, also ich muss versuchen immer das zu untersuchen und sehen, ist da was Strukturelles sozusagen oder ist das gerade ein Leistungsloch oder ist es einfach nur, das wäre der größte aller Punkte, dass denen einmal mehr das hintern Wasser geht. Und ich fand eigentlich, dass der Plan richtig gut war gegen City. Also ich habe das verstanden, dass Havertz wieder spielt, der immer noch nicht bei 100% wieder ist. Ich habe verstanden, dass Rice und Zubimendi etwas höher schieben sollen. Langer Ball von Raya in Richtung Havertz gegen die doch relativ kleinen Innenverteidiger von City. Das ist ja nicht unsinnvoll. Das habe ich total verstanden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du Rice und Zubimendi höher schiebst, dann fehlen sie dir halt im Zentrum und da haben dann Rodri und Silva ihr Unwesen getrieben, die halt einfach auch, also oder einer zumindest, Bernardo Silva, der brennt vor lauter Form, das ist Wahnsinn. Und Rodri, seltsamerweise, ist seit dem FA Cup Spiel gegen Liverpool Viertelfinale auch wieder da. Jetzt ist er wieder verletzt gewesen gegen Burnley, aber das waren plötzlich wieder Spiele, wo ich dachte, ach, schau mal, als wäre nichts gewesen. Und ich glaube, der Punkt ist der, Arteta probiert gerade ganz, ganz viel richtig zu machen. Ich finde auch, dass er es meistens richtig macht, nur die Ausführung der Systeme ist nicht so, wie sie sein sollte. Und ich kann dir aber nicht sagen, woran es liegt. Es gibt, also ganz, ganz, so Saliba ist für mich so ein Beispiel. Jemand, den ich total verehre, weil er mit wahrscheinlich der, also ich hätte immer gerne so gespielt, wie der spielt. Das ist ein sehr kompletter Innenverteidiger aus meiner Sicht. Und seltsamerweise gibt es in dieser Saison 3, 4, 5 Spiele, wo ich richtig sauer bin über den, weil er einfach schwach spielt. Er füllt nicht auf im Mittelfeld zum Beispiel gegen City, was ein Riesenproblem war einfach für die Zusammengehörigkeit des Systems. Als Beispiel, das nächste ist Zubimendi, gefällt mir eigentlich seit der Jahreswende nicht mehr so richtig gut. Vermutlich, weil bis dahin war er sehr, sehr stark. Vermutlich Rookie Wall, wie man in England immer so schön sagt. Das musst du erstmal können, da im Dezember alle 2 Tage mehr oder weniger zu spielen. Vermutlich, ich weiß es aber nicht. David Raya ist mit Ball am Fuß einfach nur, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, schlampig, überhastet. Auf jeden Fall, er spielt einfach nicht genau, sondern er bolzt. Und dann ist natürlich das Problem auch so, also wenn dann Saliba anfängt, dann ist Gabriel, der will dann plötzlich alles übergut machen. Und ich habe das Gefühl, während City sich da entspannt und Ryan Shaqiri 3, 4 Mal über den Ball drüber streichelt und alle gehen nach links und nach rechts simpel weg, denkt Arsenal jeden Schritt 5, 6 Mal und das spürt man im Moment. Das ist natürlich auch das, was letztlich von den Medien bedient wird. Ihr werdet ja dieses Meme kennen da mit diesem Bottle, ne, wo der Fan von Manchester City aus der Arsenal-Flasche trinkt und so
tut, als würde er ersticken. Ich habe eine Bottle da, aus der ich trinken kann. Leider keine Arsenal-Bottle.
Mach das mal nach, ja, bitte.
Überhin.
Ja. Mach das mal nach.
Wollte ich vorhin schon auspacken, als du das Arschwasser oder das Hinternwasser zitiert hast, ne?
Das ist ja heute eine komische Sendung, aber fahr fort.
Ja, also, da sind viele Anspielungen drin, ja. Ja, genau. Und das ist aus meiner Sicht das. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn man über City gegen Arsenal spricht, das ist schon, finde ich, auf Nuancen basierend, dieses Ergebnis. Und bei Arsenal fehlt halt ein Bukayo Saka, der mit der wichtigste Spieler ist, dessen Output minimal zurückgegangen ist, der aber für mich immer noch wahnsinnig wichtig ist, weil er immer mindestens 2 Leute zieht. Der fehlt und auf Citys Seiten war es nicht ganz so extrem. Da hat eigentlich nur Ruben Dias gefehlt. Der fehlt in der Regel, haut das richtig rein, wenn der fehlt. Seltsamerweise gerade gar nicht so, weil Kusanov einen Riesenschritt gemacht hat, der auch ein erstaunliches Spiel geliefert hat gegen Arsenal und auch gegen Burnley im Übrigen wahrscheinlich so mit der Beste war, weil er genau wie Nunes auch so eine Ein-Mann-Restverteidigung sein kann aufgrund des Tempos. Aber das darf man auch nicht vergessen bei Arsenal, dass Saka gefehlt hat und das fällt mir gerade nicht ein, aber noch jemand hat gefehlt, wo ich mir dachte, oh, das ist auch, genau, Timber hat auch gefehlt. Das darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist das jetzt schon seit ein paar Wochen sichtbar, dass Arsenal, das ist immer so ein bisschen unfachmännisch, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, jeder möchte alles so überrichtig machen. Und dadurch gibt's gar keinen Flow. Also der im Aufbau gibt jeder nochmal einen Schnörkel und dann, Position muss ich korrigieren, 2 Meter nach links, fangt an, wieder Freude zu haben und zu spielen. Ich erhoffe mir fürs, genau, so ein bisschen technokratisch irgendwie. Ja. Ich erhoffe mir durch die Niederlage, dass jetzt City diesen Makel halt weg hatte, Arsenal war jetzt seit 5. Oktober Tabellenführer, und dadurch, dass das jetzt weg ist, hoffe ich mir, dass vielleicht Arteta auch wieder eine andere Ansprache wählen kann und sagen kann, so Jungs, jetzt ist eh weg, jetzt denkt sowieso das ganze Land, wir verhauen's, fangen wir wieder an. Jetzt sind wir wieder in der Position, in der wir uns wohlfühlen. Arteta selbst, muss man fairerweise auch dazu sagen, ich mag das sehr, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht insbesondere für junge Spieler so zielführend ist. Der zeigt sich natürlich auch mit der Körpersprache immer sehr enttäuscht, wenn was nicht funktioniert und sehr fordernd. Und es kann schon sein, dass das den einen oder anderen auch einschüchtert. Das ist etwas, was, glaube ich, in diesem Meisterschaftskampf nicht zu kurz kommen darf. Zumal halt City fängt jetzt an, Guardiola fängt jetzt an, so minimal zu sticheln, ne? So ganz leicht nur, auch immer im Scherz, aber man merkt halt, der hat das halt 100.000 Mal so
der
gemacht
vom Spiel
und
es ist immer gut gelaufen. Vom Spiel hat er ja auch genau, schon gesagt, naja, wenn wir das verlieren, dann ist es vorbei. Aber
das hat er gegen, ich habe es mir gestern nochmal rausgeschrieben in Vorbereitung aufs Burnley-Spiel, das hat er Mitte März gegen West Ham auch gesagt. Wenn wir das nicht gewinnen, dann ist der Meisterschaftskampf vorbei. Ja, okay.
Genau, und was er halt diesmal, und was er ja quasi jetzt bei dem direkten Duell, der unausgesprochene Teil ist ja, aber wenn wir es gewinnen, dann sind wir voll mit dabei. Und das ist jetzt nämlich der Fall. Jetzt ist man zum ersten Mal wieder Tabellenführer. Ich habe auch ganz, ganz viele aufgebrachte Skizzen gelesen mit dem Restprogramm der beiden. Das sieht schon eher so, also sieht eher für City aus, so dass man da durchlaufen könnte. Wenn sie alles gewinnen, dann werden sie mutmaßlich, die Tordifferenz wird dann entscheiden. Und da ist aber City nicht so schlecht aufgestellt. Deswegen sind sie jetzt ja vorbeigezogen. Plus eben, es gibt halt noch einen Pokal für City. Das ist halt der FA Cup gegen Southampton. Und Arsenal ist aber, wir haben es ja gerade schon besprochen, gegen Atletico in der Champions League mit dabei. Und also ich finde, es sieht nicht so gut aus für Arsenal, muss ich echt sagen.
Nee, es ist so. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist und ob so Schalter so leicht umzulegen sind, aber der Fokus ist immer der und das habe ich auch immer wieder gesagt. Das ist ein bisschen blöd, weil die sind jetzt halt Jahr für Jahr Zweiter geworden, aber du könntest als Arteta bei Arsenal sagen, schaut mal, wir haben gar nichts zu verlieren, sondern das kann eine Riesensaison sein. Wir entscheiden jetzt selber darüber.
Aber andererseits, 2004 war der letzte Titel, oder?
Ja.
Und sie haben ja auch viel investiert. Also es ist halt, das finde ich schon interessant, wenn man sich Arsenal näher anguckt, wie viel Geld da eigentlich auch geflossen ist in den Kader. Es ist einem nicht so aufgefallen, weil es halt ganz lange sehr wenig Geld war und andere wild investiert haben. Und dann gab es, glaube ich, so 2 Transferperioden, da haben sie richtig reingebuttert. Da haben wir ja dann auch hier drüber gesprochen. Aber irgendwas sollte dann schon mal dabei herunterfallen. Du willst ja kein Chelsea sein, über die wir später noch reden.
Ja, das ist auch das, also das finde ich wiederum fast grenzdebil, aber jetzt wird ja schon auch in England über Arteta gesprochen, ob es überhaupt der Richtige sei und ob man nicht vielleicht mit Cesc Fabregas weitermachen sollte oder irgendein anderes Substitut an der Stelle, ist ja völlig egal. Aber ja, klar, auch Arsenal hat jetzt verstanden, das Fenster ist auf und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man es dann wieder schließt, wie bei Tottenham zum Beispiel, ne? Und da ist natürlich da ist natürlich sowas wie Angst auch da, dass sie einfach die ewigen Zweiten bleiben und so. Klar, das gibt es.
Wir werden es genau verfolgen. Das wird ja oft definitiv noch ein Thema sein. Lasst uns dann aber mal auch auf Italien blicken. Da gibt es auch ein Team, das ist in der Champions League ausgeschieden. Aber seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Erst noch ein 3-3 bei der Roma geholt. War auch durchaus ein bemerkenswertes Spiel. Und vor allem, wenn ich mir die letzten Ergebnisse angucke, Bernie, da sehe ich dann wieder, die 0-Spiele. Vielleicht sind sie wieder zurück bei Juve. Wie läuft's denn da?
Ja, schauen wir uns mal Juve an, absolut, genau. Ich würde auch da anfangen, was du schon gerade fallen hast lassen, nämlich dieses 3-3 gegen die Roma. Das hat man damals auch ganz kurz thematisiert. Nochmal zur Erinnerung, da war die Juve lange 3-1 hinten in der zweiten Hälfte, hat dann der Nachspielzeit ausgeglichen. Und wenn sie das Spiel verloren hätten, wäre die Roma in der Tabelle auf plus 7 Richtung Juve gegangen, also im Kampf um die Champions League Plätze. So. Jetzt stehen wir da, jetzt hat Juve 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4, also auf Como und die Roma, hat da jetzt wirklich in ordentliche Lücke gerissen, ist sogar im Rennen wieder um Platz 2, Milan und Napoli sind nur 3 Punkte entfernt, jetzt am Wochenende ist auch Milan gegen Juve, also rein theoretisch können sie da mit Milan gleichziehen. Und ja, deswegen macht es Sinn, sich anzuschauen, wie Spalletti Juve da auf Kurs gebracht hat. Und auch ich wähle auch deshalb diesen Roma-Anfang, weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie jetzt in diesen Flow reingekommen sind. Also kurz die Zahl dazu. Von den letzten 6 Ligaspielen haben sie 5 gewonnen, einmal unentschieden gespielt und wie Max ja gerade gesagt hat, dabei nur ein einziges Gegentor kassiert. Und bei dem Unentschieden, bei dem 1-1 hat Locatelli in der 88. Elfmeter verschossen. Also das hätten sie auch ganz gut gewinnen können. Also Juve hat sozusagen diesem Ergebnisdruck standgehalten, denn das hatten wir damals auch thematisiert. Ui, sind jetzt mitten in diesem Kampf um Platz 4 drin. Wir wissen um die wirtschaftliche Situation von Juve. Also jedem Verein tut es gut, sich finanziell für die Champions League zu qualifizieren. Für Juve ist es schon fast unerlässlich, was sich da in den letzten Jahren wirtschaftlich ja teilweise für einen negativen Berg aufgebaut hat. Und ja, das haben sie jetzt geschafft. Und deswegen glaube ich, ist es kein Zufall, dass wir über dieses Roma-Spiel am Anfang nochmal reden. Denn Max hat es ja auch schon gesagt, Juve ist ja da 3 Tage davor gegen Galatasaray aus der Champions League ausgeschieden. Das heißt, seitdem hatten sie keine englischen Wochen mehr. Seitdem, seit Anfang März arbeitet Luciano Spalletti also die ganze Woche, Trainingswoche auf die Liga hin. Und kurz zur Erinnerung in der Serie A, das ist schon was Besonderes, denn die Monate davor gab es bei Juve so gut wie gar nicht. Also Spalletti kam ja Ende Oktober, hatte die Mannschaft erst während der Saison übernommen und hatte da im Prinzip am Stück nur englische Wochen, weil ja Juve eben in der Champions League war, weil in Italien es keine Winterpause gab, also da wurde über Weihnachten gespielt, da wurde über Neujahr gespielt. Im Januar hatte Juve und die Topclubs, glaube ich, 6 Pflichtspiele, da gab es auch nur englische Wochen, also zweimal die Champions League englischen Wochen, die letzten Spieltage, aber die Serie A hatte auch noch Nachholspiele unter der Woche. Also was ich sagen will, Spalletti kam eigentlich zu Juve und hatte eine englische Woche nach der anderen. Also konnte so seine Trainingsreize noch nicht so setzen, wie er wollte. Seit Anfang März kann er das. Und deswegen, ja, lande ich bei Spalletti, denn Spalletti als Clubtrainer, Spalletti als einer, der tagtäglich mit der Mannschaft arbeiten kann, das hat er jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr unter Beweis gestellt, dass er da wahrscheinlich mit der Beste in Italien ist und auch einer der sicherlich der Besseren in ganz Europa. Und ich finde, das sieht man jetzt, denn viele denken jetzt vielleicht, ah ja, Juve spielt wieder zu null, das alte Juve, kein Tor kassieren und dann halt irgendwie eins machen. Aber nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Also Juve ist wirklich unter Spalletti eine Mannschaft mit viel Esprit. Seit Spalletti Juve übernommen hat, hat nur Inter mehr Punkte geholt. Also sie sind jetzt da auch sozusagen jetzt schon über Monate einfach die Nummer 2 in der Liga. Und ganz interessant, ein paar statistische Daten. Seit Spalletti da ist, hat Juve die meisten höchsten Ballgewinne der Liga, die meisten Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen der Liga und die meisten Ballgewinne im letzten Drittel. Also das zeigt, der Ansatz von Spalletti ist auch ein sehr aktiver, dieses Durchschieben, dieses hohe Pressing, um dem Gegner auch früh zu Fehlern zu zwingen. Also es ist nicht ein Tiefstehen und Warten und dann Umschalten, wie man es vielleicht von Milan und Allegri kennt, sondern es ist ein sehr aktives Spiel mit Ball sowieso. Das kennen wir unter Spalletti, erinnern sich vielleicht noch ein paar an die herausragenden Zeiten in Neapel. Also wenn Spalletti-Mannschaften in den Rhythmus reinkommen, dann ist das mit Ball sehr ansehnlich und dazu aber diese defensive Stabilität über sehr hohe Aktivität, über mutiges nach vorne verteidigen. Also Spalletti hat die einfach total auf Kurs gebracht und das ist auch ganz interessant, wenn wir uns die letzten Spiele anschauen. Es waren nicht Einzelne, sondern das ganze Kollektiv funktioniert. Ich glaube, in den letzten 4 Spielen gab es immer unterschiedliche Torschützen. Keiner hat öfter als einmal getroffen. Yildiz hat getroffen, Thuram hat getroffen, Bogar hat getroffen, der im Winter kam, den viele so, oh, was machen sie mit dem? Den hat Spalletti jetzt, der hat jetzt 4 oder 5 wichtige Tore geschossen, kam ja aus Frankreich. Also den hat er sehr schnell gut eingebaut. Also ja, es funktioniert einfach. Die Mannschaft und Spalletti haben sich gefunden. Spalletti hat jetzt verlängert, was eigentlich auch nur total logisch war. Also das wäre, glaube ich, ein Frevel aus Juve-Sicht gewesen, den nicht zu verlängern. Und dementsprechend, ja, schaut es bei Juve im Moment wirklich sehr, sehr positiv aus.
Nach Expected Points wären sie tatsächlich Zweiter mit einem ordentlichen Vorsprung vor Milan. Ist natürlich nur eine statistische Größe, aber ein bisschen was sagst dann doch aus. Aber wenn jetzt dann die Verbesserung kam, als die englischen Wochen weg waren und man sich ja jetzt gerade wieder reinspielt in englische Wochen, weil man in die Champions League kommt, nach allem, wie es jetzt aussieht. Hat das eine Aussagekraft oder muss man sich davon lösen, weil es halt vielleicht jetzt diese Zeit gebraucht hat, dass Spalletti erstmal so seine Grundidee implementieren kann bei Juve und darauf kann man ja jetzt dann aufbauen in Zukunft?
Absolut, also ich würde es schon so deuten. Ich wollte nicht damit sagen, dass Spalletti nicht Doppelbelastung kann. Also das hat er mit Napoli auch sehr lange gemacht. Mir ging es nur darum, man darf ihn nicht vergessen, er kam Ende Oktober, sprich dieser Kader ist 0,0 ein Luciano Spalletti-Kader. Also er musste mit dem arbeiten, was er hatte. Im Winter kam ja auch nicht viel. Spalletti hätte sehr gerne einen neuen gehabt, nochmal vorne drin was Körperliches. Das konnte ihm der Verein nicht erfüllen. Dann kam eben Bogar, wo viele gedacht haben, okay, der ist viel, aber keine körperliche Neun. Und den hat er jetzt schon zum Funktionieren gebracht. Also mein Punkt war nur, ich mache mir bei Spalletti keine Sorgen, dass der ab nächsten September nicht Doppelbelastung kann, sondern in der aktuellen Phase, wo er eben Ende Oktober kam, ein Kader, der 0,0 ja auf seine Hinweise gebaut wurde, glaube ich schon, dass es einfach, dass die tägliche Arbeit mit so einem guten Fußballtrainer, im wahrsten Sinn des Wortes, Fußballlehrers, wenn du mit dem dann jetzt einfach seit knapp 2 Monaten unter der Woche von Montag bis Samstag arbeiten kannst, glaube ich schon, dass es eben kein Zufall ist, dass es jetzt eben ergebnistechnisch auch greift. Wir dürfen ja nicht vergessen, in den Wochen davor waren ja auch ein paar gute Sachen dabei. Gegen Galatasaray hätten sie auch in Unterzahl weiterkommen können, dieses wilde Rückspiel. Also es gab ja davor auch schon gute Momente, aber jetzt wirkt's halt sehr stabil und das würde ich einfach Spalletti zugute halten, dass er da jetzt schon ja was geschaffen hat, auf das du im nächsten Jahr aufbauen kannst. Und deswegen geht mein Blick wirklich auch schon Richtung nächste Saison. Mhm. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Juve im Sommer 1-2 gute Transferentscheidungen trifft, dass Juve nächstes Jahr unter Spalletti ein Scudetto-Kandidat ist. Weil bei Milan und Napoli gibt's aus unterschiedlichen Dingen Fragezeichen. Also Milan hat nächstes Jahr die Doppelbelastung. Napoli muss man schauen, was tut sich auf der Trainerposition. Also das sind im Moment noch einige Fragezeichen. Inter wird klar nächstes Jahr auch wieder ganz vorne mit dabei sein. Aber ich traue wirklich Juve und Spalletti zu, dass sie dann über den Sommer diesen Step machen. Denn wir hatten es ja schon ein paar Mal, dürfen wir nicht vergessen, der Juve-Kader ist ein sehr junger. Also Juve ist ja immer noch mit die jüngste Mannschaft der Liga. Also ein sehr entwicklungsfähiger Kader. Jetzt hast du einen Trainer, der die Spieler entwickelt. Und dann möchte ich, da schließt sich jetzt auch der Kreis vorhin zur Premier League, da möchte ich schon 1-2 Namen fallen lassen, die bei Juve anscheinend sehr, sehr hoch im Kurs stehen. Uli hat gerade Bernardo Silva angesprochen. Der wird ja City verlassen, hat er öffentlich gemacht. Und es ist kein Geheimnis, dass Juve und Spalletti da sehr eng dran sind. Jetzt werden da logisch andere auch dran sein. Deswegen, ich kann hier nicht sagen, was passieren wird. Aber
warum
es ist
muss
kein
ich
gerade
an unsere Nationalteams-Folge denken, Bernie? Also, das ist ja,
ja, du meinst aber, wegen dem Alter, oder wie? Aber ich glaube,
ja, weil es halt, also wir es jetzt gar nicht an einem Spieler festmachen, aber es ist ja schon so das Thema, was wir damals auch hatten, oder? Man hört sich lieber ein, jetzt Extrembeispiel, Luka Modric, als halt, dass ein junger Spieler eine Chance bekommt.
Ja gut, aber bei Juve,
aber Juve,
wie gesagt,
ist da jetzt ein schlechtes
viele,
Beispiel. Ja, ja, genau.
Genau, eben. Also bei Juve hast du ja viel da, wenn du denkst, was Yildiz noch oben drauf backen kann, was ein Thuram oben drauf backen kann. Also da hast du ja vieles, was auch noch den nächsten Schritt gehen kann. Und Bernardo Silva, ich war selber überrascht, Uli, ich habe jetzt mal nachgeschaut, der ist 32. Also Bernardo Silva ist jetzt so nicht 37 oder so.
Das glaubt man,
also,
ne? Weil er seit
ja, genau, weil er halt
12
so lange schon
auf dem Niveau spielt, aber ja,
genau.
Junger Mann.
Und deswegen und deswegen, also ohne jetzt in die Glaskugel blicken zu können, aber falls es Juve schaffen sollte, Bernardo Silva zu holen, den in so einen Kader mit einem Trainer wie Spalletti, dann würde ich mal sagen, Hut ab. Und der zweite Name, Juve will auf der Torhüterposition was tun, weil da waren die Gregori und Perin einfach immer wieder schwankend die Saison. Und da ist Alisson anscheinend ein großer Name von Liverpool. Auch da, keine Ahnung, ob das passiert. Und ja, ich weiß, Alisson wäre auch nicht mehr der Jüngste. Aber Juve hat schon einen, wie sagt man, hat einen Kader, der entwicklungsfähig ist. Bei Juve würde ich jetzt nicht mit dem Kopf schütteln, wenn da ein, zwei Erfahrene auf hohem Niveau kommen, dazukommen. Und deswegen, klar, das ist jetzt zu weit nach vorne geblickt, aber Spalletti und Juve, das funktioniert und ich glaube schon, dass da einiges wieder auch mittelfristig sehr ins Positive drehen kann.
Alex, du wolltest noch was?
Alex.
Ja, apropos erfahrener hinzukommen, ich habe gelesen, an Lewandowski ist man so, fühlt man so ein bisschen vor, der ja ablösefrei ist und da sollen Milan und Juve, der ist ja der junge Mann, ist ja im besten Alter mit 37, also im besten Serie A und Italien Alter, vielleicht holt man sich da noch vorne auch noch einen erfahrenen Fox in the Box.
Ja, ob jetzt die alle drei dann finanziell zu stemmen sind, da würde ich jetzt ein großes Fragezeichen setzen, aber ja, es ist kein Zufall, klar, das sind da können wir auch mal eine eigene Folge machen. Logisch, das sind teilweise ablösefreie Spieler. Es spielt ja auch eine Rolle. Lewandowski könntest du eventuell so holen, Bernardo Silva. Also dementsprechend ist das sicherlich auch ein Thema. Aber ich glaube, dass bei Juve der Fokus schon sehr auf Bernardo Silva liegt. Und einen 32-jährigen Bernardo Silva würde ich mir, auch wenn den andere als alt bezeichnen, in der Form sehr gern da dazu holen. Und letzter Punkt, denn wie gesagt, der Fußball, für den Spalletti steht, ist ja einer, der viel mit Ball, der ja, wo es vieles fußballerische Elemente im Mittelpunkt steht. Wenn ich mir da jetzt Bernardo Silva nur Notary dazu mixe, dann könnte ich mir vorstellen, dass Spalletti da schon was Gutes drum herum bauen würde.
Ah, da kann man echt gespannt drauf sein. Und ich meine, nachdem Bernardo Silva schon als Del Piero bezeichnet wurde von Haaland, dann ist es, vielleicht
wird's passen.
Vielleicht weiß der Erling auch schon was. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber das war doch das. Nach dem Spiel gegen Arsenal. Also sehr interessant, was sich bei Juve tut und vor allem eben, deswegen fand ich schön, dass du da jetzt auch nochmal länger drüber gesprochen hast, decken sich eben viele alte Klischees überhaupt nicht mehr mit dem aktuellen Juve. Das sollte man im Blick behalten. Auch wenn, merkt es euch mal vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer, sollte Juve dann nächste Saison in der Champions League gegen einen deutschen Verein spielen, sollte wieder was erzählt werden mit, naja, mit einem 1:0, das typische italienische Ergebnis und so, dann wisst ihr, nein. Nein,
so wird es aber bei Atletico auch wieder sein. Es hält sich ja auch seit 4 Jahren dasselbe, ne? Obwohl es seit 4 Jahren das auch nicht mehr so ist.
Ja. Wenn es ja, okay, reicht. Stimmt, da hast du wirklich recht. Es bleibt einfach sehr lange, solche Klischees. Dann wollen wir aber mal nochmal nach Spanien gucken. Und Alex, das Klischee würde ja sagen, Real Madrid, die sammeln Titel ohne Ende. Und jetzt sieht's aber ganz anders aus und wir alle haben natürlich das Ausscheiden mitbekommen gegen den FC Bayern. Ist auch gut, dass wir da keine Sendung aufgenommen haben, da hätten wir bestimmt nur drüber geredet, wie Real nach Strich und Faden vom Schiedsrichter benachteiligt wurde, so wie es ja immer ist. Aber die Underdogs, die haben es nie leicht, gerade in so einem Wettbewerb wie der Champions League. Wie ist denn inzwischen die Situation bei Real?
Ja, sie drohen zum zweiten Mal in Folge keinen Titel zu gewinnen. Und das ist ja schon super gauig, ne, für Real Madrid Verhältnisse. Also es sind 9 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Ja, es gibt noch einen Klassiko. Also du könntest virtuell 3 hinzugewinnen, und den anderen 3 wegnehmen. Aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Also im Klassiko könnte Barca dann auch den Titel mehr oder weniger festmachen oder sogar bejubeln, je nachdem, wie es ausgeht. Auch die restlichen Wochen. Also ja, das wäre dann die Schmach, ne? Die Kirsche auf der Torte im Sinne einer Schmach. 2 Jahre ohne Titel für die erfolgsverwöhnten Blancos ist schon heftig. Und ja, es gab letzte Woche keine Folge. Du sagst zum Glück, ich sag ein bisschen schade, hätte es einiges zu besprechen geben. Aber wir wollen natürlich nicht oder wir müssen Real Madrid natürlich deswegen thematisieren, eben aufgrund des Champions League Auses, auch wenn es natürlich knapp, bitter, wie auch immer, unglücklich war. Aber das große Ganze ist einfach eine Saison zum Vergessen, eine Saison mit enormen Problemen, mit Fehlern, ne? Also verschiedene Verantwortliche haben da Fehler gemacht, Spieler natürlich auch, und deswegen ist Real Madrid ein wichtiges Thema hier.
Mhm. Was ist denn da jetzt aktuell die Stimmung? Ich habe jetzt neulich eine Statistik gelesen, weil jetzt ja Abeloa fast so viele Spiele hat wie Xabi Alonso, und sagen wir so, der Punkteschnitt wurde jetzt nicht wirklich besser unter ihm. Ist das auch so quasi eins der Themen? Ich habe neulich auch gelesen, aber da war ich an dunklen Orten des Internets, nämlich bei Reddit, dass Sebastian Hoeneß einer der Kandidaten für auf den Trainerjob sein sollte. Weiß ich jetzt nicht. Du musst dich nicht zu allem verhalten, was ich gerade gesagt habe. Aber spricht es gerade, also ist es stellvertretend für die Art und Weise, wie gerade bei Real diskutiert wird? Also, dass man auch Abeloa schon wieder klar hinterfragt.
Ja, ich glaube nicht, dass er den Sommer überleben wird als Real-Coach. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Oder ich wäre sehr überrascht, wenn es so kommt. Jetzt weiß man natürlich, die Beweggründe von Perez, dem allmächtigen Präsidenten, sind natürlich vielfältig. Er wollte natürlich auch ist der Mannschaft nicht so schwer machen, die natürlich unhappy war. Ich glaube, wir haben hier sicherlich an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen, ne? Sie waren ja alle überfordert. Alonso hat so viel gesprochen und so viel Input und taktisch und jeden Tag so fleißig arbeiten. Und warum wird sich auf jeden Gegner vorbereitet? Und warum muss ich jetzt Laufwege studieren? Das war Vinicius und Co. alles viel zu viel und viel zu anstrengend, und das braucht man gar nicht. Und dann spiele ich nicht immer und werde ausgewechselt, wenn ich schwach bin oder wenn ich nicht mache, was der Trainer möchte. Das hat denen gar nicht gepasst. Dann sind sie ihn losgeworden und wollten in Abeloa einfach jemanden, der eher, Thierry Henry hat es bei CBS sehr, sehr schön gesagt, dass Xabi Alonso ein Coach war und Abeloa ist ein Manager, so wie ein Zidane und ein Ancelotti eher Manager als Coach waren. Beides Legenden, also ich will ihnen nichts wegnehmen, aber eher, ne, das Ego streicheln und eher gut zureden und eher wenig akribischer Fokus auf, ne, taktische Inhalte. Und das war ihm unter Alonso zu viel, und Abeloa war eben eher so der Statthalter des Präsidenten, der auf PKs natürlich auch immer gut Wetter macht und dann mal Barca wieder kritisiert oder die Schiedsrichter, ne, den Fokus lenkt auf Nebenkriegsschauplätze und die Mannschaft immer verhätschelt, und Vini Junior darf immer durchspielen, wann er will, und darf machen, was er will, und Mbappé auch. Ja, und zu was das führt, hat man jetzt eben gesehen. Es ist eine Mannschaft, die in Momenten auch mit den Top-Teams mithalten können, aufgrund ihrer individuellen Klasse und aufgrund dieses Champions-League-Pedigrees, das niemand sonst hat. Aber im Großen und Ganzen ist es keine Top-Fußballmannschaft. Es ist als Team, als Mannschaft, als Unit keine gute Fußballmannschaft. Und da stehen wir natürlich beim Trainer und müssen die Position dann hinterfragen, mit Blick auf den Sommer natürlich auch.
Und glaubst du aber, dass das jetzt dann der verspätete Umbruch ist? Also Real Madrid hat von der Transferstrategie her gesprochen, überspitzt gesagt, darauf verzichtet, ein starkes Mittelfeldzentrum zu haben, was eben immer der Kern der Philosophie von Real war, dass es da eben drei Spieler gibt, die ganz unterschiedliche Profile haben, die aber so ein gewisses Level nie unterschreiten in ihren Spielen und deswegen auch man eigentlich auf alles eine Antwort hat, was die Gegner anbieten können. Also glaubst du, jetzt wird man mit eben einer Saison Verspätung da auch rangehen und eben diesen Kader umstrukturieren? Oder ist es vielleicht auch alles gar nicht so wild, weil wir haben ja auch gesehen, gegen Bayern war es auch knapp. Und ich habe jetzt natürlich die Schiedsrichtersprüche gemacht, weil ich finde, dass der Umgang mit dieser Niederlage jetzt nicht unbedingt so war, wie ich es mir gerne vorstellen würde, dass man eben mit Niederlagen auch umgeht. Aber es ist ja trotzdem ein Fakt, dass man auch mit ein bisschen mehr Glück definitiv diese beiden Spiele sogar hätte gewinnen können. Und dann wäre man gegen Bayern wie immer weitergekommen. Dann würden wir natürlich auch ganz anders über Real sprechen. Also was sind denn dazu deine Gedanken?
Die Sache ist halt, wenn sie gegen die Bayern weitergekommen wären, und es wäre ja im Bereich des Möglichen gewesen, im Hinspiel hatten sie Chancen, klar, ne? Da hatte Neuer einen Fabeltag, im Rückspiel hat er das dann wieder mit dem Hintern eingerissen, was er da gemacht hat, aber sie haben ja trotzdem dreimal geführt, sie waren ja knapp dran, und die rote Karte war auch ein bisschen unglücklich, ohne dass wir es jetzt aufmachen müssen, das Thema, aber sie waren knapp dran, sie hätten weiterkommen können, sie haben, finde ich, sogar ihre besten Saisonleistungen auf die gesamte Saison gesehen, finde ich, in diesen beiden Spielen gegen die Bayern abgerufen, und das ist schon bemerkenswert, wenn du die jede Woche in der Liga siehst, wie halbherzig, wie desinteressiert, wie demotiviert sie da auftreten und dann diese Spitzenleistung siehst gegen die Bayern, denkst du ja schon, okay, sie haben das drin, warum zeigen sie es nie? Champions League ist für sie irgendwie was anderes, aber auf die gesamte Saison gesehen sind sie völlig zu Recht auch 9 Punkte. Das ist ein großer Abstand hinter dem FC Barcelona. Völlig zu Recht. Das ist auf die gesamte Saison gesehen keine Spitzenmannschaft gewesen, in dem Sinne, wie es der eigene Anspruch ist. Natürlich bist du in der Liga immer oben dabei als Real Madrid, auch wenn du eine eher schwächere Saison hast, aber fußballerisch in so vielen Belangen ist das viel zu wenig und sie haben vieles zu adressieren im Sommer. Aber ob sie es machen, ist halt die Frage, weil sie haben es in den letzten Monaten, Jahren auch nicht gemacht. Also ich finde zum Beispiel, sie bräuchten einen richtigen Sechser. Ich glaube, sie werden Rodri holen. Da haue ich mich jetzt mal einen raus, einen kleinen Hot-Take. Ich glaube, der wird losgeeist von Man City oder kann ich mir gut vorstellen, sagen wir es mal so.
Praktisch, weil dann kann man weiter zur Weltfußballer-Gala gehen, wenn er den Titel gewinnt.
Ja,
zwei fliegen eine Klappe, sage ich dazu.
Also da haben sie auf jeden Fall eine Baustelle auf der Sechs, so einen eine Holding Six, ne, so einen Anker-Sechser, den brauchen sie auf jeden Fall, der ging ihnen ab, sie sind da eben ein bisschen zu dünn besetzt und dann haben sie hinten mehrere Baustellen. Also Carreras kam für 60 Millionen von Benfica, wenn du den spielen siehst, denkst du dir, warum genau hat man den für 60 geholt? Also rechtfertigt das gar nicht. Da ist so gut ist der nicht. Und vorne hast du halt das ewige Problem Vinicius Junior und Mbappé. Die passen nicht gut zusammen. Sie pressen nicht gut zusammen. Sie haben keine Lust, Dinge zu machen, die sie nicht machen wollen. Also die beiden in ein Gefilde, in ein Gebilde zu kriegen, in ein Team, ist ganz, ganz schwer. Alonso scheiterte dran. Und da war ja eher dann Vinicius der Leidtragende durch Auswechslung, durch nicht immer gespielt. Das hat ihm nicht geschmeckt und dann hat er sich wieder durchgesetzt. Und selbst wenn ein neuer Trainer kommen sollte, die beiden unter einen Hut bringen, ist ganz, ganz schwer. Man kennt ja Mbappé aus PSG-Zeiten, ne? Dass er da einfach auch schwierig sein kann, dass er natürlich möchte, dass die Dinge so laufen, wie er es will, dass er natürlich da spielen möchte, wo er es möchte. Ganz, ja, ganz schwer. Also da eigentlich viele Baustellen, Trainer, Mannschaftsbuilding, sie müssen sich verstärken auf verschiedenen Positionen. Ja, ist nicht so easy, das auch nur in einem Sommer zu machen, Max, ne? Mhm.
Bernie?
Ja, ich wollte nur ganz kurz vorhin rein, ich weiß nicht, ob die Erzählung, weil es vorhin ja viel, ja, Ancelotti und Zidane, dass es da, ja, oft nur ums Streicheln der Egos geht und so. Ich weiß nicht, ob die halt immer gerechtfertigt ist, weil ich glaube, Ancelotti und auch Zidane oder bei Ancelotti, weil kann ich halt ein bisschen mehr sozusagen, weil ich ihn verfolgt habe, sagen, ich weiß nicht, ob die Erzählung, die ja auch immer wieder halt durchgeht, ob das schon die ist, die passt, weil die waren halt sehr erfolgreich mit dieser Mannschaft und dann glaube ich, ist es vielleicht auch ein bisschen mehr als nur die Seele streicheln, sondern die hatten halt wahrscheinlich schon auch andere Skills, sonst kannst du auf dem Niveau bei Real halt nicht Champions League Titel reihenweise einführen und ich glaube, ein paar Meistertitel haben die auch gewonnen. Das nur allgemein, das, ich finde, das hört man immer wieder, ich weiß nicht, ob das sozusagen der zentrale Punkt ist. Ist so ein bisschen meine Meinung.
Also ich glaube das auch, dass da mehr Taktik mit involviert war, als so das Klischee sagt. Ja. Was aber jetzt beim aktuellen Real wirklich auffällt, ist, also Ancelotti, Zidane, die hatten halt auch ihre Strategen auf dem Feld. Also du hattest ja Spieler, Toni Kroos, Luka Modric, klar, und andere, die denken eigentlich wie ein Trainer. Das heißt, die haben manchmal, glaube ich, auch durch Blickkontakt einfach so Dinge geregelt und dann, ja, okay, Trainer, wir machen schon, passt schon. Und das ist halt was, das geht dem aktuellen Real total ab. Also das fand ich schon in diesen beiden Spielen gegen Bayern auffällig. Wie gesagt, ich finde, Real hätte da gut weiterkommen können und da hätte sich Bayern auch nicht beschweren können. Also die haben da auch wirklich ihre Probleme gehabt. Aber wenn du dir eben in den schwierigen Phasen angeguckt hast, wer gibt denn da jetzt die Kommandos? Wer versucht denn da jetzt was zu verändern? Wie verteidigen wir das zum Beispiel in Unterzahl? Also du kannst natürlich du kannst dich über die gelb-rote Karte aufregen. Du musst aber trotzdem nicht Luis Diaz mit einem langsam gespielten Doppelpass so viel Raum geben am eigenen Strafraum. Da war einfach die Positionierung war einfach nicht gut. Das gehört halt einfach zu diesem Ausscheiden mit dazu. Und da fand ich schon interessant zu sehen, die haben sich schon Kommandos gegeben, aber es gab jetzt nicht irgendwie den einen, an dem du dich hättest orientieren können, sondern jeder hat da irgendwie so seine eigene Lösung gehabt. Und das glaube ich, ist schon auch was einfach aktuell zu beobachten ist bei Real. Aber ich geb dir recht. Ich finde auch, dass diese Klischees manchmal so ein bisschen ungerecht sind.
Es ist natürlich simplifiziert dargestellt, um die Unterschiede herauszukristallisieren, ne? Dass der eine Trainer eben ein sehr, sehr versessener Taktik-Freak war, ich übertreibe jetzt auch mal wieder Alonso, und dass der andere eben eher, ne, macht ihr mal, und das passt eher in diese Man-Management-Schiene von den anderen beiden. Wie gesagt, ich habe ich finde es sehr, sehr passend, dass Henri das bei CBS mal gesagt hat, und wollte ich nur aufgreifen. Natürlich steckt da mehr dahinter. Aber grundsätzlich ja, wurde Avelor installiert, damit er hier, ne, die Mannschaft mal ein bisschen auf Kurs bringt durch eine andere Art und Weise als die zu taktisch verkopfte Trainerlehre von Xabi Alonso. Und ich finde, das ist ein Kardinalfehler gewesen, um da jetzt nochmal den Punkt zu schaffen zum Ausgangsthema. Ich glaube, genau das hätten sie gebraucht. Und deswegen war ich auch sehr, sehr überrascht, dass es ja überhaupt nicht lange ging mit Alonso und dass sie auch die Geduld verloren haben und dass die Mannschaft rebelliert hat, weil für mich genauso einen Systemcoach braucht dieses Real Madrid. Sonst bleiben wir in der Schiene, wo sie sind, nämlich einzelne Hurra-Abende in der Champions League. Ne? Durch Hero Ball kannst du da auch durch individuelle Qualität, wie man sieht, auch den Bayern beikommen, der wahrscheinlich vielleicht besten Mannschaft Europas. Aber über lange Strecke, und man weiß ja, die Meisterschaft ist der ehrlichste Wettbewerb, auf Strecke gesehen reicht das nicht vom Niveau her. Und das sieht man in der Liga auch anhand der Tabelle. Und vielleicht sehen wir es auch im Klassiko in 3-4 Wochen. Auf dem Platz selber, diesen ja vermeintlichen Klassenunterschied, den es da gibt in der Qualität, und deswegen gibt's im Sommer viele Themen für Real Madrid, auch das Trainerthema. Bleibt man wieder bei Abeloa? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil er keinen Titel gewonnen hat und weil er auch viele Spiele verloren hat. Und Max, weil du es angesprochen hast, Alonso hat, glaube ich, 6 Spiele verloren gegen City, gegen Bayern, Barca, gegen PSG. Noch irgendwie 2-3 Hochkaräter, und Abeloa hat verloren gegen Getafe, gegen Celta Vigo, gegen Osasuna, gegen keine Ahnung, also eher andere Kaliber. Und das spricht auch Bände.
Auch interessanter Aspekt, nur also müssen wir jetzt nicht noch auch noch im Detail drauf eingehen, aber auch Fitness und Athletik ist, glaube ich, auch ein Thema. Ich habe ein Video gesehen von den Realspielern, das haben die auch bei Social Media gepostet, nach dem ersten Training unter Alonso, und es war total witzig, weil alle die in der Premier League schon mal gespielt haben, haben gesagt, oh, mega geiles Training, hat voll Spaß gemacht und so weiter, und alle anderen waren einfach völlig K.O. Und Fitness ist ein völlig unterschätzter Punkt der Alonso'schen Fußballphilosophie. Was Leverkusen immer gerannt ist in seinem Pressing, das unterschätzt man so ein bisschen, weil halt der Ballbesitz so schön war. Und auch im Ballbesitze laufen sie viel. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder das nächste Thema aufmachen, weil ich ja weiß, wir haben noch andere, über die wir sprechen müssen. Und da gibt es eben ein großes auch noch, Uli, in der Premier League. Chelsea hat aus den letzten 6 Spielen, also in der Liga, nur Niederlagen und auch in der Champions League, und vor allem kein einziges Tor geschossen. Und das hat dazu geführt, dass man sich von Rosengor, der ja quasi aus dem Multiclub Ownership hingewechselt ist, der einen ellenlangen Vertrag hatte, angeblich kostet die Entlassung 24 Millionen Euro an Abfindung.
Pfund sogar, glaube ich. Ich glaube sogar Pfund.
Pfund sogar, um Gottes Willen, ey, Wahnsinn. Was ist das für Geld, ey? Darf ich auch kurz Chelsea-Trainer sein? Ich mach das auch nur für 3 Spieltage. Bei mir schießen sie auch kein Tor.
Reicht ja auch, Max, für 3 Spieltage, wenn du davor den 7-Jahres-Vertrag unterschrieben hast. Das ist ja alles easy.
Genau. Und alle ärgern sich, oh Scheiße, jetzt gibt's keinen Rasenfunk, und wissen aber insgeheim, naja, im Sommer ist er wieder da. die paar Spieltage kriegen wir hin. Also, was ist da los, Uli? Denn ich habe, also, die Ergebnisse sind natürlich katastrophal bei Chelsea, und auch ganz, ganz viel bei Chelsea kommt gerade ins Wanken, auch von Investorenseite und so weiter und so fort. Aber ich habe unter anderem eine Grafik gesehen, wo die Expected Goals und die Expected Goals Against mit so einem rollierenden Durchschnitt gezeigt wurden, und eigentlich hat da schon alles in die richtige Richtung gezeigt. Es zeigte sich halt bloß noch nicht in den Ergebnissen.
Ja, ist so. Also das Problem ist, das ist halt ganz, ganz, ganz viele Schichten, dieses Thema. Und da ist Clearly Capital Blue Core auch nicht ganz, glaube ich, unschuldig daran, dass das so viele Layer hat, dieses Thema. Ja, grundsätzlich finde ich das auch. Es schien auf dem Platz in die richtige Richtung zu gehen. Komischerweise würde ich einen kurzen Break machen beim Paris-Spiel in der Champions League. Denn da sind sie lange im Hinspiel noch gut dabei. Und dann geht das Ding völlig gegen sie und komplett nach hinten los, und sie verlieren sehr, sehr deutlich. Und seitdem ist das Team nicht mehr das Gleiche. Aber auch trotz und alledem jetzt gegen Brighton nicht, also diese 3-0-Niederlage am Dienstag, da hat er im ersten Durchgang was versucht, Rosenio, das hat nicht funktioniert, okay. Aber im Spiel vorher gegen, ich glaube, Liverpool war es, ich vermische es jetzt nicht, es ist sehr viel Fußball im Moment, aber ich glaube, Liverpool war es, da verlieren sie, meine ich, auch 3-0. Und das muss nicht 3-0 ausgehen. Dass wenn 1-0 für Chelsea ausgeht, ist auch okay. Oder 2-1. Also das können sie auch gewinnen. Und das kannst du in jedem Spiel eigentlich rausarbeiten. Er ist halt wohl Rosenia daran auch mitunter gescheitert, dass er mit dem Wissen von Bluecoder installiert worden ist, dass er dieses Ding wie ein Hedgefonds führen würde. Das heißt, er hat nicht großartig viel Persönlichkeit, sondern er macht, was die Hierarchien von ihm wollen. Das wiederum hat dazu geführt, dass ihn viele Spieler überhaupt nicht ernst genommen haben. Dann hat er teilweise in Interviews, das auch etwas, was ich sehr gerne mag, manchmal pathetisch, aber in allererster Linie sehr, sehr selbstbewusst gesprochen, was natürlich schwierig aufrechtzuerhalten ist, wenn es halt dann nicht läuft. Und hat aber auch hart durchgegriffen. Also es gab zum Beispiel, nachdem Enzo Fernandes den Berater gewechselt hat zu Pastore, und dann ging es los in Richtung, er würde gerne, also Real Madrid ist auch schön, so glaube ich, ist ungefähr das Zitat gefallen, um sich zu positionieren für Real Madrid natürlich, logischerweise, da geht es jetzt weniger um Atletico. Und das wiederum hat aber auch wieder einen Ursprung. Also ich muss mich ein bisschen verschachteln, weil es einfach alles so kompliziert ist. Auch da ein ewig langer Vertrag für Enzo Fernandes und nicht nur für ihn, also die gab es ja für alle, diese ewig langen Verträge. Und so ein bisschen das alte Scotty-Pippen-Prinzip. Die älteren Männer unter uns werden sich noch erinnern. Du unterschreibst einen langfristigen Vertrag für eine super Summe, die zum Zeitpunkt nach den aktuellen Standards ein richtig guter Deal ist. 2 Jahre später mit Inflation und einfach dem sich bewegenden Markt ist es gar kein guter Deal mehr. Und plötzlich hast du einen der bescheidensten Verträge auf deiner Seite, obwohl du dich ja selbst auch entwickelt hast. Das war bei Parma so, das ist bei Enzo Fernandes so. So dass beide schon mehrfach auch intern aufgewertet worden sind in Sachen Verträgen, aber das reicht Fernandes nicht. Das heißt, er möchte noch mehr. Daher diese Aussage, und die war auch genauso gemeint, auch wenn er es weiterhin zu negieren versucht. Und da hat ihn Rosenio aus dem Kader genommen, und das wiederum hat ihm sehr viel Zorn wohl intern eingebracht, weil es die Gruppe gibt, die es mit Fernandes hält. Und kam gestern noch raus, es gab so diesen Spitznamen Aushilfslehrer für ihn intern. Also kurzum, das, was wir jetzt besprochen haben bei Abeloa, Zidane oder Ancelotti und Alonso und so weiter, da haben wir Fußballtrainer, die manchmal Schwierigkeiten haben, dieses extreme fußballerische Wissen an Charaktere zu übermitteln, also sprich den Führungspart der ganzen Sache. Und das scheint bei Rosenio auch so zu sein, weil ich finde, so richtig viel gibt's ja jetzt nicht, es waren jetzt, glaube ich, 107 Tage oder so, aber ich finde, dass da sehr viele sehr gute Ansätze mit dabei waren. Der hat mich auch fast überrascht, muss ich sagen. Die ersten 2 Spiele waren Katastrophe, danach habe ich ein paar Mal gesagt, oh, tut mir leid, das habe ich falsch eingeschätzt, weil da waren richtig, richtig viele gute Sachen mit dabei. Aber ich habe das Gefühl, dass der aufgrund der Verpflichtungshistorie nie den Respekt der Mannschaft erfahren hat. Und dann laufen halt ein paar Dinge aus dem Ruder. Und auch da muss man aber übrigens nochmal dazu sagen, Chelsea hat weiterhin die jüngste Truppe der Liga. Das ist die flacheste Hierarchie, die man sich vorstellen kann, weil der älteste Spieler, den man halbwegs nennen kann, dass er spielt, ist Tosin in der Innenverteidigung, der auch sowas wie der Integrator ist für die etwas jüngeren Spieler, aber da ist kaum mal charakterlich ein großer Unterschied. Kukureya ist wahrscheinlich noch am ehesten der Charakter, den du so brauchst und hast, aber der ist halt keiner, der, also so scheint es zumindest, der jetzt nicht die Mannschaft großartig anzündet, sondern das ist jemand, der sich selbst halt permanent anzündet und den Gegner, wie wir wissen, andauernd, manchmal auch die Schiedsrichter. Und unter dem Hintergrund wiederum muss man dann vielleicht nochmal die Maresca-Sache etwas anders bewerten, weil Maresca ist ja Clubweltmeister geworden, wie wir wissen, was im Übrigen auch, das darf man alles nicht vergessen. Wir alle haben nie gewusst, was macht es, wenn ein Team quasi den Sommer durchspielt. Jetzt hinten raus im April, wenn zum Beispiel City immer alles gewinnt. Ja, das kann schon einen Unterschied machen. Das kommt in der Diskussion auch in England überhaupt nicht vor, was ich total sträflich finde, das nicht zu erwähnen. Dann muss man aber auch sagen, es hat zwischenzeitlich unter Maresca sehr statisch alles gewirkt, also fast so übersystematisch. Du hast das Gefühl gehabt, keiner traut sich mehr mal eine individuelle Bewegung zu machen, sondern es war nur noch Formationsfluss. Das hat auch mitunter ein bisschen gelähmt, ist aber auch nicht ungewöhnlich bei solchen Trainern, dass das so Zwischensequenzen immer mal gibt, wo man das Gefühl hat, oh, die bewegen sich gerade gar nicht, nur um dann den nächsten Schritt zu machen. der sich ja wiederum so ein bisschen emanzipiert hatte von dieser ganzen Clear Lake Capital Gruppe und für sich selber begonnen hat zu trommeln, was denen nicht gepasst hat. Deswegen war da der Finger auch sehr viel schneller am Abzug. Und deshalb haben sie auch Rosenior, glaube ich, verpflichtet, weil sie wussten, das ist ein Systemmann, der macht das, was wir von ihm wollen, weil so hat das in Frankreich auch durchgezogen, ne, bei Strasbourg, ohne dass er irgendwie großartig nachgefragt hätte. Und im Nachhinein muss man aber auch sagen, vielleicht hat dieses etwas härtere Regiment von Maresca, dieser jungen Truppe, eigentlich ganz gut gestanden. Wohingegen Rosenior, so sagt man, etwas mehr auf Eigeninitiative gesetzt hat. Aber es ist ein super schwieriges Thema. Es ist viel zu früh, aus meiner Sicht, die Entlassung. Aber auch da wieder das letzte Stückchen von dem FC Chelsea, den ich mal kannte, das übrig geblieben ist, ist: It's about trophies, it's about Champions League. Und wenn du dich nicht für die Champions League potenziell qualifizierst, dann bist halt weg. Und das wiederum kann ich dann nachvollziehen.
Mhm. Alex?
Ja, doch eine schöne Parallele zu Real, ne? Zu Abeloa, zu Xabi Alonso, den vermeintlich besseren Coach entlassen und dann durch den Systemling, formulier es mal absichtlich so, ersetzen, der dann nicht funktioniert und dann verpasst du alle Saisonziele. Das ist eine passende Parallele, ne?
Ja, und gleichzeitig ist das Besondere an Chelsea aber, da unterscheidet es sich dann, dass ich weiß, dass in der Investmentwelt da nochmal ganz besonders drauf geblickt wird. Denn Chelsea ist ein Multi-Club-Ownership-Konstrukt, das einen anderen Weg gehen wollte, das auch gedacht hatte, man hätte das System ausgedribbelt mit eben den ellenlangen Verträgen, dass du eben dann die Ablösesumme über die Zeit abschreiben kannst, wo du aber, du hast es ja auch schon angesprochen, Uli, eben jetzt verschiedene Probleme feststellst, unter anderem auf der Spielerseite, dass die eben auch auf so einem langen Vertrag sitzen. Und das ist interessant, also auf einem langen Vertrag sitzen, der in Jahr 6 gar nicht mehr so gut aussieht wie in Jahr 1, als er abgeschlossen wurde. Was interessant ist, weil eigentlich kennst du es aus dem US-Sport, dass da ständig Verträge dann restructured werden und so weiter und so fort. Das heißt, das hätten eigentlich die Investoren kommen sehen müssen. Gleichzeitig hat Chelsea das riesige Problem, also sie arbeiten angeblich noch auf einem, auf so grob gesagt, auf einer schwarzen Null. Das liegt aber einzig und allein am Gewinn der Club-Weltmeisterschaft im letzten Jahr, das dieses Jahr reingeht. Und der höchste Einkommenstreiber bei ihnen ist das Champions League-Geld, das reinkommt. Genau. Deswegen ist es so wichtig, die Champions League zu erreichen, denn ansonsten haben die jetzt seit der Übernahme hat Clear Lake über 700 Millionen Pfund Verlust gemacht, bisher mit Chelsea. Und bei ihnen ist das TV-Geld und diese, also vor allem das internationale, eben noch wichtiger, weil die Stadioneinnahmen nicht so hoch sind. Also das Stadion ist ja ein Riesenthema bei Chelsea, war es auch schon, bevor die übernommen haben. Aber zum Vergleich, Manchester United nimmt mit einem Stadion, was ein bisschen größer ist von der Kapazität her als das von Chelsea, aber die nehmen einfach das Doppelte ein an Matchday-Revenue pro Saison. Das sind dann nochmal, ich glaube, 80 Millionen Pfund, die ihnen da fehlen. Also sprich, dieses ganze Investment, auch der Preis, zu dem Bluco und Clear Lake da reingegangen sind, die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, das hätte extrem, wenn es erfolgreich gewesen wäre, dann würden wir das jetzt überall sehen, dann würden das alle so machen. Gerade sind alle sehr, sehr froh, dass nur Chelsea diesen Weg gegangen ist, weil nämlich die Exit-Strategie gar nicht so klar ist, nachdem jetzt auch, sie dachten ja, sie hätten einen neuen Ort fürs Stadion gefunden. Jetzt gibt's da den Bebauungsplan. Auf einmal ist da gar kein Stadion mehr vorgesehen und sie sind auch so ein bisschen überrascht davon. Also neben all den sportlichen Themen, Uli, hat diese Zwiebel eben noch ganz viele andere Schichten.
Genau, du kannst es leider nicht, oder leider, ich weiß, es ist halt wie es ist, aber du kannst es nicht jeweils einzeln betrachten, weil sie haben sich selbst in dieses Problem manövriert. Das ist so der Erfolgsimperativ durch diese vielen Investments, die sie gemacht haben. Und man kann jetzt noch nicht mal sagen, das ist ja ein weiteres Problem. Ich meine, die hätten die Kohle, um einfach reinzubuttern, aber dadurch, dass wir gelernt haben, dass die Nachhaltigkeitsregeln in der Premier League genauso hart durchgezogen werden, wie sie aufgesetzt sind, geht das ja nicht ohne weiteres. Das heißt, sie müssen irgendwann anfangen, sich selbst zu finanzieren. Und sie haben halt, also es gibt halt von diesen schlechten Deals, da gibt's auch welche, die kannst du wieder veräußern irgendwann. Also bei Enzo Fernandes als Beispiel, der performt gut genug, dass man für den zumindest eine gewisse Ablösesumme nehmen kann.
Der will ja in Madrid wohnen, hat er gesagt, ne?
Genau, genau. Wenn man jetzt wenn man natürlich das versus der bezahlten Ablösesumme sieht, dann ist das kein Gewinn mehr, weil ich würde tippen, sie kriegen das nicht hin, dass sie dafür nochmal extra, also die haben sie ja über bezahlt. Das ist ja auch so ein Blue-Co-Problem gewesen, dass sie damals gesagt haben, als der bei der WM performt hatte in Katar, das ist der Spieler und man hat den intern so für die Hälfte ungefähr geschätzt. Und dann hat Peter Dekbali halt gesagt, ja, aber können wir den kriegen? Ja, wenn wir halt überbezahlen, weil der hat schon woanders zugesagt. Ja, dann machen. Deshalb werden sie den vermutlich nie wieder jetzt persönlich bekommen, aber du kriegst für solche Spiele natürlich nur Ablösesumme. Das wird nicht das Problem sein. Nur, die bringt dich halt so gesehen gar nicht weiter, weil die ja erstmal nur ein Loch stopft, diese Ablösesumme, und du kannst ja nicht weiter ausgeben dann für ihn sozusagen. Und auf diese Verträge, die du zumindest noch veräußern kannst, kommen halt auch wahnsinnig miese Deals, die du nie wieder losbekommst. Also mich hat es zum Beispiel sehr gewundert, dass sie Amando Boya losbekommen haben. Kane Chukwuemeka ist wahrscheinlich so das beste Beispiel. Das war noch die erste, da haben sie ja ein bisschen gelernt zumindest, das war noch die erste Clear Lake Capital-Idee, dass man einfach Spielern höhere Grundgehälter zahlt, damit sie zu ihnen kommen. Chukwuemeka-Fall ging es ja darum, auch englandweit ein Statement zu setzen, wenn wir die besten Jugendspieler wollen, bekommen wir sie. Später haben sie dann gelernt, sie müssen es sehr viel stärker leistungsorientiert aufsetzen, diese Verträge. Also nur dann, wenn der Spieler das und das macht, kommt die Höhe des Grundgehalts zusammen. Bei Chukwuemeka ist einfach nur ein völlig wirrer Betrag, eine Fantasie, den er halt natürlich nie hat reinspielen können. Und entsprechend wird es große Schwierigkeiten geben, solange der Vertrag läuft, dass den jemand 1:1 übernimmt, es sei denn, der Spieler ist natürlich bereit, davon etwas loszulassen. Und das sind die Probleme, die haben sie nicht bedacht, weil sie gedacht haben, das macht ja nichts, wenn wir die 50 talentiertesten Spieler zwischen 19 und 23 aneinander reihen, dann werden schon 25 davon durchgehen, dann werden wir Champions League Sieger und alles wird gut sein. Mit der Ausschussware, also das ist immer blöd, über Menschen so zu reden, ne, aber mit der Ausschussware aus ihrer Sicht, und sie reden ja gar nicht anders intern, haben sie halt nie auch nur ansatzweise 2 Sekunden geplant. Und im Übrigen auch Rosenior. Es gab intern überhaupt gar keine Idee, was denn passieren würde, wenn das nicht funktioniert. Genau, die stehen jetzt da und haben keine Ahnung, was sie tun sollen. Schon wieder. Und ich war bei 2-3 Prozessen, habe ich das glücklicherweise über eine Quelle erfahren, dass das genauso ist und war, und es ist genauso wieder gerade. Die haben überhaupt 0,0 damit gerechnet, und deshalb sind die jetzt davon total überrascht, dass das hat passieren können.
Jetzt rufen sie halt bei Fabregas an.
Ja, die werden
ja, den aber jetzt... alle rufen bei Fabregas an. Entschuldigung.
Eben, genau, also, das sind sie nicht allein.
Dessen Telefon steht schon seit 1,5 Jahren nicht mehr still.
Also, ja, die werden den jetzt überzeugen mit einem 9-Jahres-Vertrag und noch höherem Grundgehalt, wie sonst, ne?
weiß nicht, ob der sich mit sowas überzeugen lässt.
Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, nach dem, was ich so gehört habe. Also ich bin total gespannt, und eben wie gesagt, es gibt quasi eine Investorensicht auf dieses ganze Chelsea zwischenzeitlich Debakel, muss man glaube ich schon sagen. Die ist echt, also das wird glaube ich auch formen, wie jetzt so der Zukunft, in Zukunft das Investment im Fußball aussieht. Also ich habe da ein Tribünengespräch zugemacht, weil CVC, die ja bei der DFL einsteigen wollten, bei denen läuft so gut bei ihren Sportgeschäften, dass sie die jetzt in ein eigenes Unternehmen ausgelagert haben und Geld und Kredite aufgenommen haben, weil sie damit so viel Verlust gemacht haben. Es ist in Deutschland hier kaum berichtet worden, und ich habe eben dann mit zwei Experten darüber gesprochen, was das heißt, und ganz, ganz verkürzt gesagt ist es so, dass die Preise jetzt einfach viel zu hoch sind, dass diejenigen, die reingegangen sind in den letzten 2 bis 5 Jahren, mutmaßlich zu viel bezahlt haben, und vor allem, dass es extrem schwierig ist, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb Geld rauszuziehen als Investor, denn die Vereine sind alle so auf Kante genäht, dass die letztlich alle auf einer schwarzen Null operieren. Das ergibt auch Sinn eigentlich aus der Logik der Vereine heraus, heißt aber für Investoren, dass sie nur dann Geld verdienen, wenn sie den Verein verkaufen wieder, also für einen Exit vorbereiten. Und das machen jetzt eben einige schon. Ich meine, bei Böhli und Clear Lake wird ja auch drüber berichtet, die haben so eine professionelle Arbeitssituation gerade, aber es könnte auch sein, dass der eine den anderen rauskauft oder umgedreht. Also Böhli, den nervt das Stadionthema unheimlich nach dem, was man gerade so hört. Das ist aber die einzige Art und Weise, wie du aktuell so richtig Geld verdienen kannst mit diesen Investments. Die einzigen, die ein bisschen Kohle verdienen, sind CVC in La Liga, aber das sind 150 Millionen Euro pro Jahr. Das ist nicht nennenswert für die. Alles, es muss in Milliardenbeträgen sein, sonst funktioniert es nicht. Und das ist gerade ein Problem, in dem ganz viele Multi-Club-Ownership-Strukturen gerade drin sind. Und Chelsea ist da das allerbeste Beispiel, weil die es auch am aggressivsten gemacht haben. Weil sie auch dachten, sie sind schlauer als der Markt. Und jetzt stellt sich raus, vielleicht doch nicht.
Also sie denken, es intern immer noch, kann ich dir sagen. Aber
ja, gut, du, ey, als ich mich wieder mit diesen ganzen Venture Capital Fonds und so weiter beschäftigt habe, die glauben alle, sie hätten eine Mozzarella erfunden. Es ist nicht aus so, und ich habe da auch wieder viele Podcasts zur Vorbereitung gehört, nur unsympathische Arschlöcher. Sorry, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, aber Leute, die einfach zu viel Geld haben, die sind nicht mehr in der Lage, anders über die Welt zu denken, als eben mit Investment Opportunities und zweistelligen Renditen und dass da überall Menschen arbeiten und dass vielleicht auch es gut wäre, wenn es auch anderen Menschen gut ginge, nicht nur der eigenen Firma. Das ist so weit weg von allem. Also
ja, und einfach auch die Borniertheit zu denken, dass so gewachsene Vereine, ne, sie in der Community verankert sind und so weiter, dass du einfach, also du lässt zwar den Badge gleich, aber du denkst einfach, du kannst innerhalb von einem Jahr einfach alles ändern, weil du bist viel cleverer, als die es je waren, obwohl die ein halbes Jahr zuvor die Champions League gewonnen haben. Ne? Also das ist schon auch finde ich eine besondere Borniertheit irgendwie, aber wahrscheinlich kommt das mit dem Erfolg, den sie halt ein Leben lang gehabt haben und vermutlich der Verblendung damit, ich weiß es nicht.
Das ist die
Ganz kurz, wir haben jetzt keinen Frankreich-Experten hier, aber bei Straßburg funktioniert es sportlich tatsächlich ganz gut, was sie da machen. Ne? Ich bin da komplett weit weg, aber sie sind jetzt im Europa-League-Finale, im Halbfinale, und im Finale des Frankreich-Pokals und ich glaube auf Europa-League-Champions-League-Kurs auch wieder, also sportlich gesehen. Bei Straßburg funktioniert das ganz gut. Ne?
Aber
leider, immer auf Klammer zu.
Aber was verdienen sie damit? Nix. Sie gewinnen ein bisschen, selbst wenn sie die Conference League gewinnen, kriegen sie ein bisschen Kohle, ist nicht viel. Aber selbst wenn sie die Champions League gewinnen, wäre es ja nicht so, dass von, keine Ahnung, sagen wir 100 Millionen Euro, die sie über die Champions League reinnehmen, 50 wieder rausfließen an den Investor. Sondern es gehen erstmal irgendwie ganz viele in Prämien, es gehen welche in Transfers und so weiter und so fort. All die Gewinne, die realisiert werden, stehen in Bilanzen, aber die kommen nicht raus als Cashflow. Oder zumindest nicht in nennenswerter Absicht. Und das ist das Problem, das die Investoren
sportlich
haben.
Betrachtet.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja denen ja wurscht.
Schon verwandelt haben, ne?
Genau, also das ist aktuell. Aber das ist eben das, was jetzt die Mutterclub-Ownership-Strukturen feststellen, dass sportlicher Erfolg nicht bedeutet, wir verdienen damit Geld. Es gibt eine emotionale Rendite, so haben wir das in der Sendung auch rausgearbeitet. Ich werde es nochmal verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Hört es euch gerne nochmal an. Es gibt eine emotionale Rendite, aber Cash gibt es eigentlich nicht, weil das nicht rausfällt. Sogar die Manchester City Group, die haben über die gesamte Zeit hinweg gerechnet über 1 Milliarde US-Dollar Verlust gemacht, obwohl ja Manchester City all die Erfolge hatte. Die haben ja irgendwann chinesische Investoren reingeholt. Jetzt haben sie zuletzt Kredite aufgenommen. Die zahlen pro Jahr, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig, ich habe 70 Millionen US-Dollar nur an Zinsen für ihre Kredite, die sie aufgenommen haben, um das aktuelle Investment weiterlaufen zu lassen. Das heißt, sogar
zumindest
dieses
aber,
Ding hat nicht funktioniert.
Zumindest haben die aber zwischenzeitlich diese emotionale Rendite auch monetarisieren können, ne? Dass zumindest das Geschäftsergebnis einigermaßen poliert werden konnte oder kann. Also zumindest Einnahmen da sind. Minimum mal das, weil das ist ja bei Chelsea in die gegenläufige Richtung unterwegs. Dadurch, dass die halt ortsansässig sind, gar kein Bock mehr drauf haben.
Ja, genau. Und das kommt noch mit dazu. Das stellen sie dann fest. Ach Moment, finden uns ja alle gar nicht toll. Also ich verlinke die Sendung, könnt ihr sehr gerne anhören. Es gibt auch gerade eine Sportschau-Reportage dazu oder eine Doku. Die habe ich noch nicht gesehen, nach dem, was ich gehört habe. Hört erstmal die Rasenfunksendung, würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, da geht's ein bisschen tiefer rein. In den Dokus wird erstmal erklärt, was ist ein Multiclub Ownership, und ich glaube, da müssen wir jetzt beim Rasenfunk nicht anfangen, das nochmal zu erklären. Aber Chelsea, wirklich hochinteressant aus allen Dingen. Hat die Financial Times hat da neulich einen interessanten Artikel zu gehabt. Schicke ich euch später mal. Also das geht.
Rosenior könnte einem fast leid tun, wenn es nicht die 27 Millionen gäbe, ne? Weil irgendwie ist das schon ein blöder Knick. Du gehst, weil die das so von dir wollen, von einem Verein zum anderen. Also er wollte das sicherlich schon auch so, aber du verlässt ein Projekt, das für dich einigermaßen funktioniert, was dir eine gute Zukunft gegeben hätte, um zu Chelsea zu gehen. Mit dem Wissen oder wahrscheinlich auch dem Auftrag, du hast dir ein paar Jahre Zeit und 107 Tage später bist du um 27 Millionen reicher, ob es dann Pfund oder Euro sind, und schaust jetzt erstmal zu.
Also ehrlich gesagt, mir tut er gar nicht leid, denn ich bin ganz, ganz sicher, dass neben dem Geld und so weiter, dass Rosenio, der wird irgendwo einen Job bekommen, weil jeder, der ein bisschen anders auf Fußball blickt und nicht in Chelsea drin, der sieht ja die positiven Aspekte, die du angesprochen hast. Ja. Das heißt, den sehen wir ja dann. Ja gut, in der Bundesliga wahrscheinlich nicht, aber irgendwo.
Bei Tottenham in der zweiten Liga.
Nee, die holen Edin Terzic, habe ich jetzt gelesen.
Oh wei, oh wei.
Schon wieder?
Aber,
Und Kehl, oder was? Kehl und Terzic reunited?
Kehl und Terzic, ja. Aber das ist ja sowieso nochmal was komplett
anderes. Ich weiß Dinge, ich sag's euch, aber ich, also Terzic wird's nicht, kann ich sagen.
Welche Dinge weißt du? Du darfst es nicht so anziehen und das nicht sagen.
Nee, also Terzic ist nicht, den haben sie diskutiert bei Tottenham, aber da gab's also keine klar, kein klares Antivotum, aber schon Dinge, die sich haben ihn gegen ihn sich positionieren lassen, wenn es einigermaßen Sinn ergibt. Also bei De Zerbi waren deutlich mehr Pro-Stimmen da und bei Terzic war in allen Trainergängen, also sowohl vor Frank, als auch nach Tudor jeweils ein Thema, aber jeweils gab es Informationen, die sie haben Abstand nehmen lassen davon.
Also Tottenham wird sich dann im Sommer von De Zerbi trennen, nachdem sie ihm vor einem Monat einen 5-Jahres-Vertrag gegeben haben.
Das wäre die logische Konsequenz, aber ja. Also angeblich, er sagt ja oder sagte vor seinem Spiel,
er
würde mitgehen in die zweite Liga. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, das ist realistischer, dieses Szenario, als wir uns alle jemals hätten ausmalen können. Und das ist, also zweites Spiel, muss ich jetzt auch dazu sagen, ich will jetzt kein Tottenham-Thema aufmachen, aber zweites Spiel, da konnte man schon was erkennen, im ersten Spiel null. Aber im zweiten Spiel habe ich jetzt was erkannt, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem ist nur, alle anderen haben auch wieder gepunktet. Das ist das Dumme für Tottenham.
Haben sie nicht in der Nachspielzeit sogar das Gegentor kassiert, Uli?
Tottenham, ja. Ja, genau. Aber trotzdem ist es ja soweit okay gewesen, und die anderen, also Nottingham gewinnt wieder, Leeds ist jetzt durch, also die haben gestern ja auch unentschieden gespielt, die sind durch, und jetzt geht's nur noch, West Ham hat einfach wenigstens gepunktet und Nottingham, ja, das sind sie ja, die drei.
Das sind sie.
Noch ausmachen, genau. Unter sich, ja.
Ja, du. Also ganz im Ernst, wer jemanden wie Mason Greenwood so verteidigt, der darf auch wegen mir gern mindestens ein Jahr in der zweiten Liga Coach sein. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber darf jetzt auch nicht so komplett unerwähnt bleiben, wenn wir über die Serbi sprechen. Wir schauen noch einmal nochmal nach Italien und dann nochmal, kommen wir nochmal kurz zur Premier League. Christian, was hast du uns denn aus der Serie A noch mitgebracht? Nee, Moment, wir schauen noch zweimal nach Italien, sehe ich gerade. Hi, hi, hi.
Ja, mach mal ein bisschen kurz auf den Punkt gebracht, ja, bei der Roma ist einiges am Brodeln und zwar jetzt weniger auf dem Spielfeld, sondern abseits und zwar die Herren Ranieri und Gasperini, haben sich da jetzt öffentlich in ordentlichen Disput verwickelt. Kurz Hintergrund, also Ranieri ist ja seit dieser Saison sozusagen Berater, offizieller Berater des Clubs, der Eigentümer, hat ja letztes Jahr noch die Roma übernommen, auch in die Europa League geführt, hat dann Platz frei gemacht, ist jetzt auch so ein bisschen von Massara, vom Sportdirektor sozusagen, da so ein bisschen, ja, die Position drüber. Und Gasperini wurde ja eben geholt im Sommer, um da jetzt alles, das neue Projekt auf den Weg zu bringen. Und ja, kurz sportlich, die Roma ist im Moment punktgleich mit Como Fünfter, eben der Rückstand auf Juve sind jetzt 5 Punkte im Rennen mit Champions League, wird's halt schon sehr eng. Aber eben, wie gesagt, was so plötzlich jetzt wirklich fast aus dem Nichts kam, ist, dass vor 10 Tagen oder so Ranieri in einem Interview vor dem Spiel ja ziemlich losgeledert hat, erstmal solche Sachen gesagt hat wie, ja, Ranieri war ja ungefähr die dritte oder die vierte Wahl, ich habe mit mehreren gesprochen und dann haben sich die Eigentümer halt für Gasperini entschieden, dann habe ich das durchgezogen, hat ihn sehr stark kritisiert sozusagen, auch hat gemeint, ja, alle Transfers, die wir auch in dieser Saison getätigt haben, da war überall der Trainer involviert, denn Gasperini, vielleicht erinnern sich ein paar von euch, ist schon einer, der auch immer wieder mal ganz gerne öffentlich so ein paar Spitzen setzt. Er hat halt jetzt im Winter zum Beispiel davon gesprochen, ja, ihr müsst mir bei der Roma schon sagen, was ihr möchtet, soll ich hier junge Spieler aufbauen, oder wollt ihr, dass ich in die Champions League komme? Also Gasperini ist da oft sehr ehrlich, sagt da manchmal auch ein paar Sachen, die sicherlich nicht immer clever sind. Und das Außergewöhnliche war jetzt einfach, ich glaube, wir kennen alle Claudio Ranieri, der seit Jahrzehnten im Spiel ist, der diesen Elder Statesman-Rolle ja auch wirklich über lange Zeit pflegt. Und ich mir ganz sicher bin, dass er logischerweise wusste, wenn er solche Sachen öffentlich sagt, was da dann los ist, gerade auf einem heißen Pflaster wie Rom. Und da tun sich jetzt halt alle schwer, das ein bisschen einzuordnen, denn er hat damit jetzt unbedingt dem Verein nicht nicht einen Gefallen getan. Und der Verein ist ja den, den er über alles liebt, weil Ranieri, die Geschichte haben wir hier ja oft erzählt, über mehrere Male die Roma übernommen hat, aus seinem Ruhestand für die Roma zurückgekommen ist, diesen Club durch und durch liebt. Und die Vermutung, wir saßen alle nicht dabei bei den Gesprächen zwischen Ranieri und Gasperini, ist halt, dass er sich da von Gasperinis Art ein bisschen provozieren hat lassen und jetzt so eine Diskussion ins Rollen gebracht hat, die halt leider auch dem Club schadet. Und das bin ich mir sicher, das will ich Ranieri 0,0 unterstellen. Das wollte der ganz sicher nicht, weil der Club ist das, was er mit am meisten liebt. Und ja, also es ist wirklich eine bisschen surreale Situation. Ganz kurz noch dazu, vor dem letzten Spiel, die Roma hat gegen Atalanta gespielt. Gasperini hat lange nichts dazu gesagt, zu diesen Vorwürfen sozusagen. Und auf der Spieltagspressekonferenz jetzt vom letzten Spiel gegen Atalanta hat er am Ende geweint und ist aufgestanden gegangen, weil sie ihn sozusagen übermannt hat. Hat da auch an seinen André Percassis, also die Eigentümer von Atalanta, erinnert, hat gemeint, wir haben da jahrelang was aufgebaut, alle haben an einem Strang gezogen. Und dann hat er angefangen zu weinen und ist aufgegangen und hat die Tür hinter sich zugeknallt, hat sich da wirklich auch, du hast gemerkt, er war menschlich angefasst, hat auch so aufgezählt. Ich war jetzt 8 Jahre bei Atalanta, davor 9 Jahre bei Genua, vielleicht bin ich gar kein so schlechter Mensch. Also auch, du hast gemerkt, diese menschliche Ebene auch. Und deswegen, ja, ist das eine Situation, die ziemlich, ja, überraschend kam und die Roma aber sehr beschäftigt, denn im Moment ist schwer vorstellbar, dass nach der Saison da beide noch da sein werden. Also Gasperini als Trainer und Ranieri in dieser leitenden Übersichtsfunktion. Ja, sehr, sehr hitzige Situation im Moment.
Ach, verrückt, was die Nebengeschichten manchmal im Fußball auch ausmachen. Das ist, wie viele Minuten haben wir schon nicht mehr über Sportliches geredet, aber es ist ja ein wichtiges Thema, man sieht.
Ein kleiner Satz noch, dass nicht alles an Ranieri hängen bleibt. Ich kann das ja auch von außen nochmal, was da intern zwischen denen vorgefallen ist, können wir nicht bewerten. Wie gesagt, Gasperini hat schon immer wieder dieses, weil die haben ihm im Winter zum Beispiel, kam ja ein Robinho Vaz von Marseille, 20- oder 19-Jähriger, für viel Geld, ich glaube für 20 Millionen Euro. Dann hat er Venturino, einen von Genoa, bekommen für einen 18-Jährigen. Auf der anderen Seite hat er auch Malen bekommen, der jetzt ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses immer wieder von Gasperini halt so ein bisschen, ja, was möchtet ihr denn von mir? Soll ich was entwickeln oder soll ich, oder möchtet ihr gleich Erfolg? Das muss halt Ranieri anscheinend getriggert haben, weil Ranieri ja auch für diese strategischen Entscheidungen logisch auch steht und deswegen ist er da so aus sich raus, aber was da genau wirklich dazu geführt hat, ist wirklich schwer zu bewerten, weil nochmal, wenn einer weiß, wie dieses mediale Game funktioniert, dann ist es Claudio Ranieri und dementsprechend, ja, bin mal gespannt, was da auch nach der Saison noch passiert, wie gesagt, im Moment schwer vorstellbar. Das dann bald. Auch, obwohl die Friedkins, die US-Eigentümer, um auch wieder mal Investoren ins Spiel zu bringen, waren jetzt hier minutenlang nicht das Thema. Die hoffen anscheinend, dass sie beide ja nochmal an einen Tisch bekommen. Ja, aber ob das klappt, glaube ich, kann man im Moment mal ein Fragezeichen dahinter setzen.
Das ist eigentlich mit einer der witzigsten Aspekte der Investoren im Fußball, die man jetzt haben, weil die oft mit so McKinsey-Management-Strategien rangehen und da muss man nur ein Assessment Center machen und dann wird das schon alles funktionieren. Und dann treffen
noch
sie auf
Call
die Branche.
Mehr einstellen,
ja,
oder?
Genau. Wir machen jetzt einfach immer so einen Roundup-Call am Anfang der Woche. Da ja. Treffen wir uns dann alle und da besprechen wir mal kurz, wie die KPI-Zielerfolgung so aussieht. Und dann treffen sie auf die Branche Fußball.
Und dann zerplatzt so manche Seifenblase, ja.
Wenn der blöde Fußball nicht immer wäre, ne? Dann wäre alles viel besser.
Ja, und also das kann ich jetzt auch mit Sicherheit sagen, dass in dem Moment, in dem Investoren in den Fußball besonders reingekommen sind in den letzten Jahren, wirklich das Erstaunen groß darüber war, dass diese Milliardenbranche so arbeitet, wie sie arbeitet. Und das hatte ich vorher schon gehört von Leuten, die ich kannte, die zu Fußballvereinen in Deutschland gewechselt sind, dass sie gesagt haben, du würdest es nicht glauben, wie wir hier arbeiten. Und das haben Investoren auch festgestellt. Und naja, und haben dann aber festgestellt, ach so, es reicht gar nicht, dass wir eine Datenbank hinstellen, dann wird alles besser. Ach so, ah okay, naja, dann bezahlen wir jetzt jemanden
aber
sehr,
Moneyball.
Sehr viel Geld. Ja, aber Moneyball.
Und alles ist doch Moneyball.
Es ist alles Moneyball.
Wirklich allerletzter Satz dazu, um den menschlichen Faktor noch reinzubringen. Es war ja auch sehr gespannt, wie die Fanszene reagiert, weil die hängen ja extrem an Ranieri, aber viele gehen auch mit Gasperini, also erstens wollen die ja logisch nicht einen Disput, aber viele haben ja auch verstanden, dass Gasperini jetzt momentan der Trainer ist, mit dem man jetzt halt das Neue starten kann. Und deswegen war jetzt dieses Heimspiel gegen Atalanta, waren sehr gespannt, wie sie reagieren. Und ich finde, die Curva Sud hat da sehr besonnen und gut reagiert. Da gab es ein riesiges Spruchband, wo im schönen römischen Reim und so, ich bring's jetzt einfach inhaltlich zusammen, wo sie gemeint haben, hey, so ungefähr, die Roma steht über allem, so bitte kriegt euch wieder ein im Sinne der Roma. Und das fand ich schon sehr schön, weil eben, wie gesagt, das wirklich auch, glaube ich, aus Fansicht ganz schwierig ist, weil jeder Roma-Fan liebt Claudio Ranieri, da gibt's keinen einzigen. Und aber die Roma-Fans sind schon auch diesen Gasperini-Weg jetzt mitgegangen seit letzten Sommer. Und deswegen fand ich das schön, dass sie sich jetzt nicht auf der einen oder anderen Seite positioniert haben, sondern auch da nochmal appelliert haben, kommt, die Roma steht über allem, ungefähr, hockt euch zusammen, diskutiert das aus. Ja, mal schauen, ob das auch gelingt.
Wir werden es verfolgen. Und was wir auch verfolgen werden, ist der nächste ehemalige Bundesliga-Trainer in der Premier League, Bournemouth, wird Marco Rose verpflichten. Die erste Frage, die sich da stellt beim Blick auf die Tabelle, Platz 7 mit 49 Punkten, man ist unter anderem vor Chelsea, also Bournemouth ist eins der Probleme, das Chelsea gerade hat. Man hat seit, ich weiß gar nicht wie vielen Spielen, nicht mehr verloren, allerdings sind auch viele Unentschieden mit dabei. Also warum gibt's denn da überhaupt eine Veränderung auf der Trainerbank und wie kam man dann auf Marco Rose?
Weil Iraolas Vertrag zum Saisonende ausläuft und er ihn nicht verlängern will, und das hat er am, ich glaube, 15. April bekannt gegeben, wenngleich das auch schon jetzt nicht so ein großes Geheimnis war, dass das drohen könnte. Also es hat sowieso jetzt jahrelang schon gedroht, weil Iraola natürlich viel, viel Interesse auf sich gezogen hat, so dass man ihn davon ausgehen hätte können, dass er vielleicht rausgelöst wird aus dem Vertrag. Jetzt hat er es aber selbst entschieden, dass das natürlich zum Ende kommt, und deshalb musste Bournemouth jetzt reagieren, und deshalb hat es aber auch nicht lange gedauert, bis sie dann einen potenziellen Nachfolger parat hätten für ihn, und das ist jetzt Marco Rose.
Und passt das deiner Meinung nach? Also ehrlicherweise, ich habe jetzt nicht so den Spielstil von Bournemouth vor Augen.
Ja, passt gar nicht schlecht. Also es ist im Wesentlichen bei Bournemouth, und das ist dann so, das ist dann ein Iraola-Thema irgendwann mal. Der wird irgendwo bei einem größeren Team auftauchen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich glaube Bilbao übrigens, wenn ich dazwischen grätschen
darf. Das liest man sehr oft, ja, dass er das wohl...
Valverde hört auf im Sommer.
Genau, das liest man sehr oft, dass er das gerne wohl auch übernehmen würde, aus persönlichen Gründen, logischerweise, ne? Also der kommt ja aus demselben Jugendteam da wie alle, wie jeder einzelne Trainer auf dieser Welt, der Erfolg hatte in den letzten 3 Jahren. Es ist im Wesentlichen Aggression, Disziplin, aber ausschließlich gegen den Ball gerichtet, relativ basic am Ball. Das würde ich gerne sehen von ihm. Fairerweise muss man auch sagen, dem ist jedes Mal jeder Leistungsträger unterm Hintern davon verkauft worden, sodass das eher für ihn spricht, dass es nie eingebrochen ist. Im Gegenteil, sie sich sogar immer noch Saison für Saison verbessern. Aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Und das, da steckt er im Übrigen, also man steckt nicht in Booten, aber er fährt da im selben Boot wie Oliver Glasner, dem ungefähr der gleiche Ruf vorauseilt in der Premier League. Und die werden sich auch ungefähr um die gleichen Jobs streiten, minus jetzt ausgeklammert mal Bilbao, wenn das passieren sollte. Dann kann es schon sein, dass das da nicht passiert. Aber ansonsten sind die beiden relativ im selben Fahrwasser unterwegs. Aber gegen den Ball super. Also du kannst immer erkennen, von Spiel zu Spiel, von Monat zu Monat in der Premier League, wie viel besser alles funktioniert bei ihm. Und wie er sie einfach drillt dazu, saubere, lange Bälle zu spielen, aber auch taktische Fouls. Siehst du wahnsinnig clever, dass sie viel, viel weniger in der eigenen Hälfte faulen als in der gegnerischen Hälfte, um direkt schon Dinge einfach gar nicht passieren zu lassen. Viele Fouls, wenig hart, und dann eben sehr, sehr viel auch im Kaderbau. Also da wird ziemlich clever gearbeitet, sehr, sehr viel im Kaderbau, so eingekauft, damit man auch so ein Umschaltsystem nutzen kann. Und wenn ich das jetzt so sage, dann glaube ich, ist das fast ein Charakterzug, den Marco Rose so auch hat. Ne? Ich habe immer gefunden, am Ball, naja, aber gegen den Ball, wenn er sich darauf beschränkt hat, ja, dann passt das ganz gut. Von daher, ja, das einzige Problem, was ich habe dabei, ist, dass Rose ja auch öffentlich ziemlich unglücklich war über das Arbeiten mit ausschließlich Talenten und relativ wenig Perspektive mit erfahrenen Spielern oder mal irgendwas zu erreichen. Und das wird jetzt hier nochmal zum Exzess getrieben, weil da ist ein Geschäftsmodell bei Bournemouth dahinter. In dem Fall ist es Bill Foley, ne, der da sein Ding da hat, Black Knight Konsortium. Da gibt's ja auch wieder ein paar, was haben wir, Lorient ist glaube drin, Hibernian, also die Hibs, die Original, dann Auckland und Moreirense oder Moenge, wie man in Portugal wahrscheinlich sagen würde.
Morau.
Das ist portugiesisch meistens. Genau, einfach so. Und das ist auch nur ein Geschäftsmodell da, dass die, und das hat auch für sie jetzt funktioniert. Auf den ersten Blick passt, auf den zweiten Blick bin ich total auch gespannt, wie Rose auch klarkommt an der Südküste, ne? Weil das ist nochmal ein eigenes Völkchen da in England. Sein Englisch ist so lala, wenn ich das richtig weiß. Und er ist dann schon auch jemand, der irgendwann mal fordernd wird. Also ich bin sehr gespannt. Aber also rein spielerisch auf den ersten Blick habe ich gedacht, nachdem ich zwei Umdrehungen gebraucht habe, ja, eigentlich ja.
Ja, interessant, dass immer noch so viele in der Bundesliga auch tätige Trainer in der Premier League landen. Also nach Hürzeler und Farke, wobei der eigentlich fast eher ein Premier League Trainer ist als ein Bundesliga Trainer, wenn man ehrlich ist, und Olli Glasner, jetzt dann der vierte in dieser Reihe. Sind wir mal gespannt, wie es läuft bei Bournemouth. Und dann wollen wir nochmal nach Italien blicken, Christian. Denn auch da gab es im Pokalfinale schöne Geschichten, die man erzählen kann.
Genau, im Pokal-Halbfinale.
Also richtig, im Halbfinale,
genau,
stimmt,
ganz,
ja,
also. Genau, Aktualität, Dienstag und Mittwoch wurde gespielt, ganz kurz. Das Finale lautet jetzt Inter gegen Lazio. Inter hat sich gegen Como durchgesetzt, war ein sehr spektakuläres Rückspiel. Como hat 2-0 geführt in der zweiten Hälfte in San Siro nach dem 0-0 im Hinspiel. Ja, und dann hat Inter das noch mit 3 Toren gedreht. Cialanolo, Doppelpack, starke Vorstellung, also Inter jetzt mit der Riesenchance aufs Double. Und im anderen Halbfinale war Atalanta gegen Lazio, also für beide die große Chance, Titelsehnsucht zu befriedigen. Und das war sehr spektakulär. Hinspiel schon 2-2, Rückspiel 2-2. Es ging ins Elfmeterschießen und jetzt kommen wir kurz auf den Herrn, der ja da jetzt im Mittelpunkt steht. Das Elfmeterschießen hat angefangen mit 2 Lazio-Fehlschüssen, die ersten 2. Und Lazio hat das Elfmeterschießen trotzdem gewonnen, innerhalb der 5 Schützen, weil ein gewisser Eduardo Motta, 21 Jahre jung, Torhüter von Lazio, einfach mal 4 Elfmeter in Folge pariert hat.
Der junge Mann.
Und dieser Herr Motta ist eine schöne Geschichte. Da kann ich jetzt sogar die Brücke zum Premier League-Thema auch schön schließen. Denn die Lazio-Torhüter im Winter waren Provedel und Mandas. Provedel ja lange schon bei Lazio eben die 1. Mandas, junger Grieche, war die letzten Jahre sehr aufstrebend. Den hat Lazio im Winter für 20 Millionen Euro an Bournemouth verkauft, um jetzt hier schön den Kreis zu schließen. Was Herrn Sarri, den Trainer von Lazio, alles andere als amused hat. Der hat damals gesagt, können wir nicht machen, wir haben dann nur noch Provedel, wenn dem was passiert, was machen wir dann? Hat der Verein trotzdem gemacht, langes Thema, Lazio tun Verkäufe auch sehr gut. Der Fakt war, dass kurze Zeit später sich wirklich Provedel schwer verletzt hat, monatelang ausgefallen ist. Und Lazio hat im Winter diesen Eduardo Motta aus der zweiten Liga von Reggiana, vom Letztplatzierten der zweiten Liga, für 1 Million Euro geholt. Provedel verletzt sich schwer. Jetzt spielt dieser Motta seit Anfang März und er spielt richtig gut. Es geht eben nicht nur um diese 4 gehaltenen Elfmeter, das ist jetzt logisch die Geschichte der Saison, aber Motta war auch in der Liga. Unter ihm hat Lazio nur noch einmal verloren. Seit Anfang März. Die haben Milan geschlagen, die haben Napoli geschlagen, die haben Bologna geschlagen. Motta hat auch da in der Liga gegen Bologna 11 Meter gegen Orsolini gehalten, sprich seine aktuelle Elfmeterstatistik sind 6 Elfmeter, 5 davon gehalten in den letzten 2 Monaten. Mhm. Und eben wie gesagt, jetzt bitte nicht nur auf die Elfmeter reduzieren, sondern er hat einen richtig guten Eindruck gemacht, 21 Jahre jung, vom Tabellenletzten der zweiten Liga für 1 Million Euro geholt. Das ist die Geschichte im Moment bei Lazio. Stammt aus der Jugend von Juve, war dann viel, wie man es auch von italienischen jungen Spielern kennt, wurde immer wieder ausgeliehen, mal da ein Leihjahr, mal da ein Leihjahr, mal da ein Leihjahr. Ja, und jetzt unter der Skepsis auch des eigenen Clubs fährt er jetzt so auf, bringt Lazio ins Pokalfinale. Wie wir alle wissen, das Pokalfinale findet in Italien in Rom statt. Auch da gibt's dieses wunderschöne 50-50 bei der Kurve mit 25.000 Mann. Lazio hat jetzt sozusagen ein kleines Heimspiel im Finale. Der letzte Punkt dazu, die Frage ist, füllen sie es auch, denn Lazio, die Lazio-Fans haben die letzten Wochen teilweise die Heimspiele boykottiert, weil das Verhältnis zu Clubboss Lotito sehr angespannt ist. Es gab zuletzt Lazio-Heimspiele mit 4.000 oder 5.000 Zuschauern. Und Maurizio Sarri, der jetzt wirklich auch den ersten Titel mit Lazio gewinnen kann, hat nur gemeint, jetzt nach dem Elfmeterschießen, mein größter Traum ist, dass hoffentlich alle Lazio-Fans eben zum Finale kommen und das Stadion voll machen. Ich glaube, das wird auch passieren, weil das logisch in der Heimatstadt im Pokalfinale zu haben, was ganz Besonderes ist. Und dieser Herr Eduardo Motta schreibt im Prinzip ja so ein bisschen im Moment das kleine italienische Fußballmärchen und ist ein Beweis dafür, dass es in der zweiten Liga in Italien auch einige gute, talentierte junge Italiener gibt, denen man vielleicht auch hin und wieder auch eine Chance geben könnte in der ersten Liga.
Nicht schon mal muss ich alle in die Serie B stecken.
Zum Beispiel. Ja. Wollen wir Motta nicht zu Musiala machen, aber ob er so viel Talent mitbringt, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Nee, aber ist logisch eine besondere Geschichte. Also, dass da ein Definitiv. Mann, der noch beim Tabellenletzten der zweiten Liga. Und wie gesagt, nicht nur die Elfmeter, weil ich glaube, das wissen wir alle. Klar kann Torhüter auch mal ein paar Elfmeter halten. Aber der hat wirklich Ruhe ausgestrahlt, auch in der Liga. Wie gesagt, Milan geschlagen, Napoli geschlagen, Bologna geschlagen, nur einmal verloren. Jetzt noch dieses Stück obendrauf. Ja, ich glaube, Sarri ist mittlerweile auch von Motta überzeugt.
Nicht verwandt und verschwägert übrigens mit anderen bekannten Mottas.
Mottas, nee, definitiv nicht.
Diese
Motten wäre jetzt die richtige Mehrzahl gewesen. Aber
das müsste ja A-Konjugation sein, dann wäre es ja Motte, aber das ist ja...
Das stimmt, sehr schön.
Nochmal was komplett anderes. Ich dachte nur, weil wir schon so häufig über quasi Zöglinge von ehemaligen Profis gesprochen haben, dass ich es dann lieber hier nochmal mit der Zusage.
Aber habt ihr als Erinnerung, habt ihr schon mal Elfmeterschießen in Erinnerung, wo 4 in Folge, und zwar auch alle gehalten, also nicht verschossene Elfmeter, der hat die alle gehalten. Schon sehr außergewöhnlich, oder? Also stimmt. Mir ist nichts eingefallen. Oder
es gab mal eins bei der Frauen-WM 2015 im Achtelfinale, glaube ich, Viertelfinale war das dann, aber da wurden auch so wahnsinnig viele nacheinander verschossen, aber es ist irre. Vor allem, also ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es jetzt nur durch dich mitbekommen, deswegen vielen Dank, aber das muss sich ja auch unglaublich anfühlen. Du triffst den ersten als Atalanta, dann verschießt Lazio zwei in Serie, aber das heißt, du führst quasi bis zum dritten Elfmeterschützen, führst du immer noch mit 2-1. Ja. Und gehst
nach 5 Elfmetern als Verlierer raus, Die Geschichte musst du aus Atalantas Sicht auch erstmal schreiben, ja, definitiv.
Aber wirklich. Naja, ihr drei, das hat große Freude gemacht. Ich werde 2 Sendungen verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer. Die könntet ihr sehr gut jetzt nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Zum einen eben, wie Investoren den Fußball umbauen. Ich glaube wirklich, dass da ein bisschen was drinsteckt, was ihr wahrscheinlich auch so noch nicht anderswo gehört habt, weil meinem Eindruck nach hat es eben einfach in Deutschland niemand so wirklich berichtet, was da bei CVC gerade so los ist. Und das ist ja nur der Startpunkt unserer Diskussion. Und die zweite Sendung ist eben die zum WM aus Italiens. Da haben wir eben über viele Themen gesprochen, die wir jetzt am Schluss jetzt auch nochmal so indirekt angesprochen haben. Junger italienischer Torhüter, der jetzt dann doch eine Chance bekommt in der Serie A. Da freuen wir uns doch. Also ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Herzlichen Dank an Uli Hebel. Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank an Alex Troika, war wie immer eine Freude, junger Mann.
Sehr gerne, junger Mann.
Und herzlichen Dank an Christian Bernhard.
Da die Alten sind immer zu spät hier.
Ja, ich sag danke, Max.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Und ganz im Ernst, so wie sich Werbung im Podcast gerade verändert, können wir alle nur 3 Kreuze machen, dass dem so ist. Sowohl ihr als KonsumentInnen und ich als derjenige, der es produziert. Und ich muss es dann nur in anderen Podcasts hören. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Das erfahrt ihr in der Podcast- und der Videobeschreibung oder indem ihr auf rasenfunk.de geht und dort auf den Unterstützen-Button klickt. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Ben Viva Soccer Gourmands, schreibt er, bei Tartan Army, bei Dirk, bei Neuer Nick und bei Sostenitori. Ganz herzlichen Dank für euren Support und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung oder auch zu anderen, die ihr gehört habt, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Freuen wir uns sehr drüber und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt, denn da steckt ja doch so einiges drin, was vielleicht auch noch andere Fußballfans interessieren könnte. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt uns gewogen und vor allem aber bleibt oder werdet gesund. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.